Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Bei Werner gehen bei mir mal die Alarmglocken an.
Ne, hallo Werner Crew, dieser tolle Hip-Hop-Act, die den Riesenhit Pommes mit Reis gemacht haben.
Muss ich mal anhören. Kann ich auch nicht.
Super. Die haben so, sind so zwei Typen. Der eine erzählt immer nur und der andere ist so ein Japaner, der kein Deutsch kann, aber immer Deutsch rappt.
Sagenhaft gut. Groß, wieso kenne ich das nicht?
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Wogelberg-Erfahrung und der junge Mann, der heute diese Erfahrung machen darf. Ich bin wahnsinnig froh, dass er zu mir gekommen ist. Ich wollte ihn schon länger hier in der Sendung haben und jetzt hat es endlich geklappt. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das heute ein Nerd-Talk wird. Allerdings sind die Anlagen dafür da, dass hier heute ein bisschen Musik-Nerdism stattfinden wird. Herzlich willkommen, Jan Delay.
Schönen guten Tag, freut mich, hier zu sein.
Ja, ich finde es auch, ich freue mich auch total, dass du da bist. Um das kurz vorwegzunehmen, wenn ich sage, dass es Gefahr läuft, dass es musiknerdig heute werden kann. Wir beide haben uns ja schon mal so ab und an auf Twitter zum Beispiel mal so Musiknerd-Battles, ja, Vorspiel-Sessions gegeben.
Da sind wir ganz tief in den Kommentaren in so Dialoge abgetaucht, wo alle uns verlassen haben, ja, und nur noch wir beide da waren.
Ich kann mich auch erinnern, das war irgendein Freitagabend oder so, da haben wir uns wirklich den ganzen Abend Britcore-Videos hin und her geschickt.
Echt, ne?
Ja, ja.
Sehr gut.
Und da ist wirklich so jeder ausgestiegen, auch jeder wohlmeinende Fan hat sich für die ersten zwei angeguckt und war dann, den haben wir dann zerstört.
Selbst die Gründungsmitglieder von Gunshot waren noch dabei und sind dann ausgestiegen.
Genau. Das war wahnsinnig toll. Britcore ist ja, um das kurz zu erklären, für die Leute, die es nicht kennen, ein britischer Hip-Hop so aus den 90er Jahren, der immer wahnsinnig hart war. Also der wirklich, der zwar Hip-Hop war, aber klang wie Metal im Grunde genommen.
Ja, es war quasi wie Public Enemy, damals Bomb Squad, also der totale Terror als Blueprint. Und wie können wir das noch schneller, aggressiver, voller und krasser machen?
Ja, das ist echt. Und dann immer so super hochgepitchte Snares, die immer so wehtun, wenn die so den Beat schlagen und so.
Ja, weil der Beat ja so schnell, das sind ja alles irgendwie Breakbeats gewesen und du musstest die alle so schnell machen. Und damals gab es noch kein Time-Stretching und deshalb war es ganz normal, dass eine normale Breakbeat-Snare dann auf einmal einfach ganz schnell und hoch und fisselig war. Na. Es geht schon los hier,
es geht schon los.
Nicht nur 5 Minuten.
Es ist ja so interessant, weil wenn man sich so dein Leben anguckt, ich habe jetzt ein bisschen auch nochmal in der Vorbereitung gelesen, dann ist ja Musik tatsächlich auch die größte Konstante, die es eigentlich gibt für dich, weil du ja schon in einen Musikhaushalt geboren wurdest sozusagen. Also dein Vater war Musiker, Saxophonist, glaube ich. Mhm. Und was mich interessiert hat, ist, hat er auch auf so Demos gespielt und
ja,
so?
Also, genau, das war.
Aber mit Band oder?
Ja. Das war halt, also er ist quasi genauso noch Musiker, wie er das damals war. Es war jetzt nie bei ihm so, dass er damit irgendeine Form von Lebensunterhalt bestritten hat, sondern er ist einfach Saxophonist und er hat halt Bock gehabt zu spielen und das, keine Ahnung, also ich kann, das ist jetzt auch so lange her und ich war so klein. Ich musste eigentlich mal mit ihm drüber reden, fällt mir jetzt mal gerade auf, wie das für ihn war. Also, ne, was ob das überhaupt, ich glaube, das war niemals irgendeine Option oder so. Ich glaube, da gab es auch niemals Geld oder so. Muss ich ihn echt mal fragen. Nee, nicht Hobby. Hobby ist doof. Ja. Das klingt irgendwie so degradierend. Das war schon ernst gemeint und das war sein Ding und so. Aber ich glaube einfach, also die Bands, in denen er gespielt hat, das war halt so, also meine Lieblingsband und die waren aus dem Pott. Und weil er war auch, also er ist vor allem Filmemacher. Ja. Und war damals quasi fertig mit Filmstudium und hat angefangen, Dokumentarfilme zu machen. So das, was heute der heiße Scheiß ist, das war halt damals sehr experimentell. Ja. Und dann hat er, glaube ich, im Pott, war ein halbes Jahr oder so, und hat da einen Film über eine Zeche gemacht. Das ging damals los, dass die Zechen stillgelegt wurden. Mhm. Und da ist er zu Kamikaze gestoßen, dem legendären Kamikaze-Orchester. Mehrere Mitglieder von denen kennt man, ja, also zum Beispiel Pete Glocke, der Comedian, das war der Sänger, Dann Schafmeister. Ja. Den kennt man, also vom Namen her nicht, aber wenn man das Gesicht sieht, der hat ganz lange bei allen möglichen deutschen Sachen mitgespielt und ist echt eine sehr berühmte deutsche Tatort-Visage. Andreas, wie hieß er, die Mutter von Helge Schneider, die immer in allen Helge Schneider-Filmen die Mutter spielt. Andreas Kunze, zweiter Moderator, er hat immer so moderiert, das war so ein Quatschorchester, die haben halt Mucke gemacht, die irgendwie geil war für die Zeit. Aber halt auch so Theater, weißt du, so wie das damals
ja
dieses, so ein
bisschen. Dieses 70er Jahre, so ein bisschen politisch
genau,
und so.
Genau. Und so Comedy und so Gags.
Ja,
so.
Ja.
Und das war so meine Lieblingsband. Und dann hat er aber auch mitbegründet, das war das Demo-Ding, weil ich komme ja aus dem alternativen Wohnprojekt und das wurde quasi auch in unserem Haus gegründet, die Kapelle Tuten und Blasen. Das war die erste Marching Brass Band sozusagen in Hamburg und die sind dann halt immer auf, die haben dann halt so ganz viel, die haben so die Sachen gespielt, die sie halt geliebt haben, irgendwelche Samba-Klassiker oder irgendwelche Salsa-Klassiker oder und dann sind die auf Demos mitgelaufen und hatten dann so zwei, drei Leute, die Snares gespielt haben und der Rest waren halt Blasinstrumente. Und das ist so die Mucke, mit der ich quasi dadurch dann auch krass aufgewachsen bin, weil sowas, wenn du so 30 ist übertrieben, aber wenn du so zwischen 10 und 20 Blasinstrumente so eine wunderschönen Melodien ballern hörst, dann ist das was anderes, als wenn du das auf Platte irgendwo hörst. So. Ja. Und deshalb, ich glaube, daher kommt meine krasse Bläser, was ist das Gegenteil einer Phobie?
Eine Philie.
Meine krasse Bläserphilie.
Das ist ja auch, du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass du quasi schon als Kind so oft auf Konzerten dabei gewesen bist, dass dieses ganze Live-Umfeld sozusagen vor der Bühne, hinter der Bühne für dich so ein ganz normaler Ort gewesen wäre quasi.
Nicht normal, sondern voll aufregend und voll das Derbste, der Gral. Ja. Also wirklich so, das war so, das war auch so, dass ich eigentlich nie durfte von meiner Mutter aus, so, die hatte da keinen Bock drauf, sich da rumhängen, Soundcheck und abends viel zu lang, ich soll pennen und so, und die hatte auch keinen Bock auf diesen Humor von denen, diesen Gag, es war auch immer ein bisschen schlüpfrig, glaube ich, und so, und das fand sie alles scheiße und kann ich im Nachhinein auch ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, aber das hab ich ja gar nicht mitgekriegt, mir ging es um die Mucke. Und deshalb die Male, wo ich dann komplett immer, wenn die dann in Hamburg gespielt haben und ich dann komplett da sein durfte beim Soundcheck und allem, das war dann für mich wie Weihnachten so.
Ja, verstehe.
Und das war eben nicht normal, sondern das war, ja.
Okay, es war also super selten, dass du mal mitkommen durftest.
Ja, genau. Aber dadurch wurden einfach so Zusammenhänge, so alles Mögliche, was quasi hinter der Bühne und vor der Bühne und im Rahmen eines Auftritts passiert, das wurde für mich normal oder ich wusste, was das bedeutet und ne, wie das abläuft und so. Wie jetzt, keine Ahnung, für einen Jungen, der, das habe ich glaube ich auch in dem Interview gesagt, für einen Jungen, der Fußball liebt über alles, aber sein Vater ist auch noch Fußballtrainer. Das heißt, der bekommt auch noch so ganz andere Blickwinkel mit zu dem ganzen Ding.
Ja.
Weil jeder andere kennt ja auch Musik und Bands und so, und wenn die auf der Bühne stehen, aber man weiß ja nicht um das Drumherum.
Naja.
Und das war halt schön. Und das hat mich, glaube ich, auch einfach dann nur noch mehr angefixt wahrscheinlich.
Ja. Und du hast ja auch immer wieder erzählt, dass das quasi einer der prägendsten Einflüsse wirklich die Plattensammlung deiner Eltern war.
Mhm.
Wo du so alles Mögliche drin gefunden hast. Jetzt sind die ja in so einem, es war jetzt so ein linksalternatives Milieu, also auch Reformhaus, Produkte essen. Also früher gab es noch keine Bioläden, da musste man immer ins Reformhaus gehen. Weil ich meine, so die Bioläden, die es heute gibt, da ist mir auch mal so eingefallen, meine Mutter auch manchmal, ich komme aus so einer Kleinstadt und da gab es eben, da gab es auch nur ein Reformhaus und die waren immer weird, die waren immer so ein bisschen unangenehm, die Läden irgendwie, also so auf
voll.
So eine komische Art, so diese Holzregale und so, das war irgendwie immer, also man hat ja noch nichts mit uncool oder Coolness am Hut, aber es war so, man hat schon gemerkt, da ist irgendwie ein anderer Vibe.
Ja, voll, aber in der großen Stadt gab es dann tatsächlich immer so einen Bioladen, wo man dann ganz lange mit dem Fahrrad hinfahren musste, der war dann in irgendeinem Souterrain, da musste man dann so die Treppen runtersteigen, da war alles dunkel und da war drin, waren dann auch so weirde Menschen mit komischen Frisuren und krassen Beinhaaren und Haaren überall und Birkenstocks. So. Ja. Deshalb habe ich auch also wirklich auch so aus meinem Hausumfeld und so. Ich habe als Jugendlicher und als Twen eine extreme Birkenstockphobie gehabt. Das habe ich dann an Max auch immer ausgelassen. Ja, aber ich habe immer Gags gemacht, wenn er in der Nähe war. Also natürlich, er wusste auch, wie ich das, ne? Das war völlig okay, das war für ihn wahrscheinlich einfach nur so ein Running Gag. Als meine Tochter geboren wurde und ich mir so das erste Mal in meinem Leben Hausschuhe gekauft habe, weil wir dann ein paar Tage im Krankenhaus waren, habe ich mir Birkenstocks gekauft. Ja. Und dann bin ich mit meiner Mutter unterwegs gewesen und meinte, du musst jetzt bitte ein Foto machen für Max Herre, wie ich mir hier Birkenstocks kaufe. Und dann habe ich ein Foto gemacht und habe ihm das geschickt. aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Die Bioläden. Und dann ist man da herabgestiegen in diesen Keller und dann waren da so kleine Holzkisten mit so ganz verschrumpelten Dingen. Na. So ganz kleine verschrumpelte Paprika, Pastinaken. Ja. Alles war ganz klein und verschrumpelt. Und ich habe mir immer nur gedacht, wer kauft denn das? Ja. Weil das sah alles so unappetitlich aus und so. Ich habe das natürlich alles noch nicht verstanden, das drumherum. Und das war schon da, aber es war halt eben einfach ganz anders. Und heutzutage hast du da auf einmal, ob du jetzt irgendwie zum Dance gehst oder zum Edeka, da ist kein Unterschied.
Naja, mehr. Absolut. Finde ich auch krass. Auch so diese Bio-Company und so gibt es ja echt so Ketten einfach, wo das so völlig normal ist. Aber damals war es echt unvorstellbar so. Das,
ja.
Aber ich meine, Hamburg war ja auch immer so ein Ort, der, wo es immer eine große Möglichkeit zu so einer alternativen Leben gab. Also es hat die Stadt immer schon sehr in sich gehabt, finde ich so.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch an einem urbanen Raum. Also ich glaube, das ist die Möglichkeit in jeder Großstadt gegeben war, ab einer gewissen Größe.
Ja, aber ich finde, in Hamburg hatte das immer eine starke Präsenz. Also so Köln zum Beispiel, da gab es das auch, klar, da gab es das auch im größeren Scale sozusagen, aber so in Hamburg war das immer so, auch so mit der GAL, die dann so sehr früh da irgendwie ins Parlament gezogen ist und so, wo das in anderen Städten noch undenkbar war. Also ich finde, Hamburg war da immer sehr schnell dabei, dieses alternative Leben, auch so mit der Hafenstraße und so, diese super prominente, besetzte Straße, das irgendwie so.
Ich glaube, wenn man jetzt mal, ich würde mal eben kurz ganz gerne das einmal so ein bisschen unterteilen, wo du das, weil man darf das, glaube ich, nicht so in einen Topf schmeißen. Es fällt mir nämlich gerade auf, weil ich an Köln gedacht habe, weil ich natürlich als Kind auch viel da war wegen meinen Eltern. Und deshalb dachte ich gerade, das gab es eigentlich überall. Nur diese Szene, diese alternative Szene, das war nämlich auch eher die Szene, der meine Eltern angehört haben. Die war nicht so, dass man das war nicht Birkenstock. Also meine Mutter hat, glaube ich, genauso Birkenstock verabscheut und tut sie auch immer noch. Hat jetzt auch welche natürlich. sondern so, das waren so eher so diese Kunsttypen und diese Filmtypen. Und die waren in Köln tierisch am Start. Junge Filmemacher, die, also einfach ganz viele von Freunden von meinen Eltern, daher weiß ich das, einfach diese Generation.
Das stimmt, so eine Art
Experimentalfilm, weißt du, alles einfach so B-Movie-Kram, Fotokünstler, meine Mutter ist ja auch Fotokünstlerin. Ja. Und die haben ja auch in Bioläden eingekauft. Darauf wollte ich hinaus. Dass man nicht immer so das Buch mit dem Cover, weißt du? Also, dass die Birkenstock-Menschen mit dem Wollpulli und so, die da auch die Sachen verkauft haben. Klar, die haben das natürlich alle gemacht und die haben das auch hier an den Start gebracht. Aber eben andere alternative Szenen haben das genauso supported und gemacht und gut gefunden und groß gemacht. Also, eben diese Kunsttypen, so wie meine Eltern und wie es in Köln, glaube ich, also mindestens einen genauso großen Raum für gab wie in Hamburg, würde ich mal sagen. Und dann die dritte Variante sind eben, weil du Hafenstraße meintest, das ist halt dann natürlich nochmal so die ganz andere Schiene, weil das ist dann, da wird es dann auch, da geht es dann zur Sache. Ja. Und das war ja in den 80ern auch, also ich meine, so Straßenkampf und so, das war in Hamburg natürlich auch am Start, das war dann wahrscheinlich in Köln nicht so sehr, aber das sind dann so, das war dann in Berlin auch krass und in Frankfurt, das sind dann halt die besetzten Häuser und das sind die Lederjacken und da gab's dann auch aufs Maul und denen waren Bioläden, glaube ich, ziemlich scheißegal, aber irgendwann, sie haben das schon, also ne, das war auch denen zugehörig von der Ideologie und so, aber die sind natürlich nicht, also sie sind nicht mit dem Fahrrad in irgendwelche Studentenviertel gefahren, um da in einem dunklen Bioladen ihre Paprika zu kaufen.
Ja.
So, aber das waren, glaube ich, würde ich mal sagen, so die drei Gruppierungen.
Naja, absolut. Ja, das stimmt schon, diese Kunstszene, die war natürlich riesig in Köln, so in den 70ern, 80ern. Dann kam auch die Art Cologne dazu irgendwie. Er hat auch mal, Ralf Morgenstern, wie hier, hat von der Zeit erzählt, als Andy Warhol in Köln gewohnt hat eine Zeit lang irgendwie. Ja, ja.
Krass.
Super krass. Naja. Das habe ich auch überhaupt
David
nicht
Bowie
gewusst.
Berlin-Moment.
Ja, total.
Wow.
Also,
er hat es nämlich gecheckt, weißt du, im Gegensatz zu allen anderen. Die haben alle gedacht, Berlin ist cool, Köln ist cool.
Ja, absolut. klar, also das ist, das stimmt natürlich. Es, lustigerweise ist, es gibt ja auch diese Überschneidung von meiner besten Freundin, die die Mutter meiner Tochter ist, die du ja auch kennst, weil ihr zusammen zur Schule gegangen seid, Chiara. Die hat erzählt, dass ihr beide zusammen so ins Kino gegangen werdet und Marx Brothers geguckt habt. So
ja, da habe ich sie mit drin genommen.
Was?
Da habe ich ja genau. Da, das ist so ein Ding, wenn man, ich glaube, weil ich eben Sohn von diesen Filmkunsttypen bin und Frauen, kommt man dann als Sechsjähriger auf Marx Brothers. So, ich glaube, sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Weißt du, mein Vater hat irgendwann gesagt, ey, heute laufen Marx Brothers im Fernsehen, das müssen wir gucken, das ist derbe. Und ich fand's derbe. und sonst hätte ich das nie mitgekriegt. Und dann habe ich Chiara davon erzählt und meinte, ey, lass das mal gucken, das ist derbe. Glaub mir, das ist wirklich geil. und ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt geil fand, ehrlich gesagt.
Ich weiß, sie erzählt immer nur, dass ihr zusammen Marx Brothers geguckt habt.
Ja.
Ob sie es geil fand, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es sie irgendwie geprägt hat. Und dass es ihr gefallen hat. Aber das ist ja auch, du hast mal irgendwo erzählt, dass du auch zu Hause nicht so viel Fernsehen gucken durftest. Das war irgendwie, das fanden irgendwie deine Eltern nicht so geil.
Ja, aber also es war cool, es war einfach portioniert, ne?
Ja.
So, also die fanden das schon, es war schon okay, ich meine, wir waren beide Filmemacher so. Aber
aber gerade in so einem, wenn man Filmemacher und Filmemacherin ist und aus so einem künstlerischen Umfeld kommt, und gerade in den 70ern, 80ern gab es ja auch so eine Haltung dem Fernsehen gegenüber,
genau.
So durch Neil Postman und so, wir amüsieren uns zu Tode, bla bla, wo man gesagt hat, Fernsehen ist der letzte Dreck, den es gibt.
Ja,
und
stimmt.
So.
Und das war wahrscheinlich bei denen noch so ein bisschen drin. Aber ich durfte dann eine halbe Stunde am Tag durfte ich mir schon, und dann durfte ich auch das gucken, was ich wollte. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich Truffaut und Godard hätte gucken wollen, hätte ich den ganzen Tag Fernsehen gucken dürfen. Aber Colt Sievers fanden sie halt nicht so geil. Das war halt das Ding. Und deshalb, ich habe auch wirklich so eine Phobie gegenüber allem Truffaut, Godard. Kannst du mich mitjagen.
Wirklich?
Ja, volles Brett.
Das ist ja lustig.
Weil dazu hatte ich immer kompletten, unlimitierten Zugang.
Ja.
So, also auch als wir dann irgendwann einen Videorekorder hatten, dann gab es da halt immer nur sowas. Und ich war zu jung, um in die Videothek zu gehen und diese ganzen Dinger, Visconti, alles, das ist nicht meine Welt. Deshalb habe ich so ein Draht und so eine Antenne zu Popcorn-Kino.
Ja, verstehe ich. Aber bei mir war es so, ich habe da nie so richtig was mit anfangen können, weil ich immer gedacht habe, so, ich fand natürlich auch mal Popcorn geiler und jetzt merkwürdigerweise seit 2 Jahren oder so, fange ich an, die alle zu gucken hintereinander. Einfach so, ich weiß, er hat plötzlich so eine Lust bekommen, mir die reinzuziehen und so.
Ja,
und
kann ich voll verstehen. Das kann sogar sein, dass das bei mir auch noch kommt.
Ja. Mein Vater hat mir mal erzählt, er war früher Kellner in so einem Nobel-Restaurant, in so einem Hotel in Bonn, als das noch irgendwie Regierungssitz war. Und dann direkt neben dem Hotel war ein Kino. Und er ist dann zur Mittagspause, der kannte dann den Platzanweiser, ist er immer rüber ins Kino und hat dann da Mittagspause gemacht und da gepennt irgendwie. Und da liefen halt nur so diese französischen, so Lino Ventura, so dieser ganze Scheiß. Und so hat er sich dann alles da reingeschiffen.
Obwohl die Lino Ventura-Sachen, die fand ich schon wiederum gut als Kind, weil das war dann schon so gruselig und hart und spannend und irgendwie so mit Mafia und so.
Ja, klar, also diese Gefühlssezierung von so Godard oder so, das ist schon als Kind schon 5-mal so anstrengend. Aber das ist natürlich, das ist ja sehr, also du bist in so einem super progressiven Umfeld aufgewachsen, wo sozusagen, ich meine, gerade dieses Künstlerische, das ist ja dann, das wird ja dann auch so gefördert auf so eine Art, wenn man damit aufwächst.
Volles Brett. Also da wurde meine Mutter auch nicht müde, quasi immer zu gucken, dass sobald sie, glaube ich, sobald die beiden irgendwas gesehen haben, was in diesem ganzen Kunst- und Musik-Ding so blitzt als Talent, so ein kleines zartes Blättchen, was so raussprießt, dann sofort, klack, okay, Attackgefühl, Percussion-Unterricht, okay, das ist musikalisch, Klavierunterricht. Aber das ist auch ganz toll, dass sie das gemacht haben. Aber ich habe halt, da habe ich jetzt auch in mehreren Interviews drüber geredet. Ich habe dann einfach gemerkt, oder ich merke jetzt auch, es ist toll, das zu fördern, aber irgendwann merkt man, muss man als Eltern sich dann auch eingestehen, okay, ich glaube, es kann nur dann was werden und fruchtbar werden, wenn das Kind das wirklich selber will.
Mhm.
Und dieses, nur weil ich jetzt meine, da was zu erkennen und sie dann immer weiter, also ich sag jetzt sie, weil ich eine Tochter hab, immer wieder da hinzuschicken und zu hoffen, das wird noch, sie hat ja das Talent, sie hat ja, ja das Talent, ja. Das ist Quatsch. Das muss wirklich, alles kann ausprobiert werden und ist toll, aber damit es wirklich was wird, muss das aus ihr oder ihm selber kommen. Mein Vater hat mich 6 Jahre zum Klavierunterricht geschickt und ich wollte das eigentlich nie wirklich. Ja. Ich fand es irgendwie cool und nicht ganz, ganz schlimm, aber ich habe auch nie geübt und ich kann nichts mehr.
Aber das ist doch krass. Also da hat man ja fast das Gefühl von so einer, so ein bisschen so verschwendete Lebens, also weil 6 Jahre, das sind 6 Jahre, bis
ich glaube am Ende des Tages, ja, aber man kann das ist ja auch irrational. Ich kann jetzt nicht definieren, wie viel davon vielleicht nicht doch,
ja,
so weißt du, in mir drin irgendwas quasi gebracht hat und irgendwas angetriggert hat oder so. Deshalb, also es ist schon geil, genauso wie mit diesem, ja, was hat mir die Schule gebracht, hat mir jetzt im Endeffekt auch nichts gebracht, aber ich glaube am Ende des Tages hat es mir gebracht, dass ich es durchgezogen habe, einmal irgendwas durchzuziehen. Das ist, glaube ich, gut, weil ich sehe das bei Kumpels von mir, die es eben nicht gemacht haben und also denen geht's super, aber dass man das nie mal einmal was durchgezogen hat, so dann lässt man das und dann lässt man das und lässt man das. Egal, auf jeden Fall ist es wichtig, glaube ich, dass man guckt, dass das Kind da richtig Bock drauf hat und dass das das wirklich will. Ja. Ich glaube, sonst, aber das war gar nicht die Frage, wo waren wir denn?
Wie das
gefördert, genau. Ja. Und manchmal hat es dann auch wirklich was gebracht, also wenn die wollte mal, dass ich male und dann hat sie mich, dann, wenn der Kunstunterricht in der Schule nicht gut war, dann hat sie irgendwie geguckt, wo gibt's noch irgendwelche Kunsterziehungsförderungssachen und dann hat sie in der Kunsthalle was gefunden, dann bin ich da malen gegangen, so einmal in der Woche und das war super lustig, dass ich dann später rausgefunden habe, die Mutter von Andreas Herbig, wird dir was sagen, ne? Ja. Andreas Herbig, der Produzent, die hat es gemacht. Ich war sozusagen bei seiner Mutter ein paar Jahre und habe da gemalt. Und sowas ist dann toll einfach. Also da hatte ich dann auch Bock drauf. Das fand ich dann auch gut.
Ich glaube, was total wertvoll ist, also so dieses Musikunterricht, so, meine Mutter hat mich auch früher zur Blockflöte geschickt, nicht weil sie dachte, dass ich muss ja Blockflötist werde, sondern weil sie gesagt hat, dann lernst du einmal Noten. So. Ja. Und dann hast du das irgendwie schon mal, weil sie gemerkt hat, dass Musik mir für mich irgendwie auch wichtig war und so.
Ja.
Und das fand ich auch gar nicht so dumm. Also ich könnte jetzt heute nicht mehr wahnsinnig gut Noten lesen, aber einfach so ein Grundgefühl für das Herstellen von Musik zu kriegen.
Und das habe ich, glaube ich, von einem Klavier.
Naja.
Also, ne?
Ja. Aber ich glaube, was super wertvoll ist, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo die Eltern oder ein Elternteil irgendwie künstlerisch engagiert ist sozusagen oder in der Kunst arbeitet oder etwas Künstlerisches macht oder so, oder ein Verständnis von Kunst hat, ist das irgendwie seinen Kindern mitzugeben, so eine Idee, was Kunst oder nicht, was Kunst ist, aber so wie interessant Kunst sein kann. Das ist, glaube ich, super wertvoll. Weil ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Familien, die gehen irgendwie einmal alle 100 Jahre mit ihren Kindern irgendwie ins Museum und sagen irgendwie, Kunst ist für mich total uninteressant oder so. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Eltern sind so fast jedes Wochenende, ist jetzt auch übertrieben, aber super oft einfach ins Museum und ich musste immer mit. Und ganz oft hatte ich auch gar keinen Bock.
Ja,
so Pubertät, hab gekickt und so, was soll ich da?
Ja.
Fuck it irgendwie.
Ja.
Aber natürlich ist es dann da so langweilig, dass du anfängst herauszufinden, was ist hier irgendwie interessant für mich.
Genau.
So. Und dadurch kriegt man natürlich einen Zugang irgendwie, weil die Eltern haben es ja auch gecheckt und haben es dann so ein bisschen gefördert und so. Und das ist, glaube ich, super wertvoll, dass man so eine Idee, wie interessant Kunst sein kann, vermittelt.
Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist genau das Gefühl, was du gerade meintest, der kleine Janni auf der Documenta und dann alles ist scheiße und dann sucht man sich, okay, hier muss doch irgendwas sein, was mich irgendwie interessiert. Ne? Gibt es hier irgendwo ein Bild mit Fußball oder irgendwas, eine Gitarre? Und dann habe ich Dings kennengelernt. Geil, dass ich den Namen jetzt auch, Mann. Der immer diese riesen Dinger macht, der auch weltlarge ist.
Richter.
Nee, nicht Richter. Noch größer. Vor Gursky, Maler, und immer so Lüpperts, heißt der Lüpperts?
Ja.
So ganz riesige Dinger mit so, mit so, keine Ahnung, so eine Art Inka-Pyramide oder so, und dann, das fand ich dann derbe, oder? Und was ich wirklich richtig derbe fand, ich wollte eigentlich immer mit denen Video machen auch, es hat nie geklappt, das muss ich noch machen unbedingt. Fischli und Weiß, kennst du die?
Na, ist ganz,
das ist wirklich derbe. Das sind drei Typen aus der Schweiz, sind drei Schweizer, die machen Kettenreaktion-Filme. Du hast garantiert, also das sind die besten Kettenreaktionen. Ich meine, guck mal, ich war da 10, also die machen das schon sehr lange. Ja. Und die gibt's immer noch so wirklich so die krassen Dinger. Also es geht irgendwie los, ein Ball rollt, ne? Die ganze Zeit hast du parallele Kamerafahrt, rollt ein Ball, dann ist da irgendwie ein bisschen Klebstoff, dadurch wird er langsamer und dann tickt er irgendwas an, dann geht ein Feuer an, dann ist da drauf, da drüber ein Kessel, da ist Wasser drin, das kocht, auf dem Kessel ist dann so ein komischer Propfen mit einem Messer, puh, das wird dann rausgeschossen, wenn es kocht, in einen Ballon, da ist Flüssigkeit drin, die fällt runter, das fällt auf eine Waage und so geht das die ganze Zeit und wird immer krasser. Ja. Und da war ich richtig beeindruckt. Das hat mich wirklich geflasht und da waren meine Eltern auch voll geflasht, dass es was gab, was mich richtig geflasht hat.
Ich weiß noch, ich wurde dann großer Roy Lichtenstein-Fan, was sich ja anbietet, ja, weil es eben so Comic war quasi.
Ist der da nicht in die Dings Dianetik?
Das weiß ich gar nicht.
Gründe
ist das Scientology? Ist
ja,
das so?
Ja,
ich
meine.
Ich habe vor ein paar Jahren war noch eine Ausstellung von ihm im Museum Ludwig in Köln. Und da habe ich es mir dann nochmal mit meiner Tochter angeguckt, als sie so in dem Alter war, als ich den so zum ersten Mal gesehen habe. Und es hat auch sofort wieder funktioniert. Das war irgendwie so geil.
Der hat bei mir sofort, ich habe sofort angedockt bei dem als Kind auch. Sofort, wegen Donald Duck und wegen, weißt du, da ist man so, oh ja, alles klar. Das war das, was ich meinte, wo ich nach dem Fußball gesucht habe. Das ist so stumpf. Kinder sind echt stumpf. Man braucht einfach nur so ein, zwei Schlagwörter und wir sind am Start.
Ja, das stimmt. Ich hab ja dann immer Kinderbücher über Andy Warhol geschenkt, damit sie so ein bisschen auch so Andy Warhol-Liebe leben kann und so. Weil der natürlich für Kinder auch so Sachen hat, die irgendwie sofort checken und irgendwie cool finden können und so. Aber das ist zum Beispiel auch einer, den ich dann so ganz spät wieder für mich entdeckt habe, weil ich so mittlerweile so, also bei mir hat sich das dann irgendwann so gewandelt, dass so heutzutage gucke ich mir so super gerne, was ich so voll geil finde, ist so Konzeptkunst, weil das nur eine Idee, ich finde es so geil, dass es nur eine Idee ist.
Also, ich weiß gar nicht, was Konzeptkunst ist.
Ja, dass es so eine Idee gibt, die aber entweder sehe ich nicht, wie sie ausgeführt wird, oder ich sehe nur, was übrig bleibt, wenn es gemacht wurde, oder so Performance Art auch, wenn dann so die Sachen, es gibt zum Beispiel einen Künstler, der heißt Paul McCarthy, der macht immer so Sachen, wo der so, die spritzen sich dann so voll mit so Schokosoße und Ketchup und Senf und Mayo und so, und dann rennen die durch irgendeine Kulisse, einer noch so als Disney-Prinzessin verkleidet und so, und dann gehst du nachher ins Museum, dann hast du einfach so einen verschmierten Raum, den du dir noch angucken kannst, wenn du Glück hast, noch ein Video von der Aktion und so, ne? Und ich finde das aber so geil, weil, ich glaube, was ich so gut finde, ist, wenn ich so Sachen glauben muss, wenn ich die nicht sehen kann, sondern ich dem Künstler einfach glauben muss, dass er das gemacht
hat. Aber du hast ja das Video gesehen, wo er das drauf gemacht hat.
Ja, aber manchmal ist auch kein Video dabei, das ist aber, ist aber dann gar nicht wichtig, so, weil mir wird dann erzählt, was passiert ist, und ich glaube das dann einfach.
Okay.
Und das finde ich irgendwie so gut.
Gibt es da einen Donald Duck oder einen Fußball? Nee, ich glaube, das kriegt mich nicht. Aber mir ist eine Performance-Kunst eingefallen, die mich sehr beeindruckt hat. Ja. Das habe ich aber auch nur irgendwo gelesen. Der Typ, der auf der Oberbaumbrücke mit einem Bollerwagen sich 100 Handys gekauft hat, Prepaid-Handys.
Ah ja, stimmt.
Das ist und damit den Verkehr lahmgelegt hat und Fotos gemacht hat von sich auf der leeren Oberbaumbrücke. Ich erkläre das kurz. Der hat halt 100 Handys genommen, Prepaid-Handys, alle mit einer eigenen Karte, ist mit einem Bollerwagen über die Oberbaumbrücke gegangen. Sollten die Leute
zwischen
kennen,
Kreuzberg
oder?
Kreuzberg und Friedrichshain, genau.
Und eine der meistbefahrenen Brücken des Landes. Und dadurch, dass alle GPRS-Melder einem Satelliten sagen, da sind ganz viele Handys, die Schritttempo fahren, ist das automatisch ein Stau, und dann wird automatisch allen Navis angesagt, bitte umfahren Sie die Oberbaumbrücke. Und nach 5 Minuten war die komplette Oberbaumbrücke leer, weil jeder einfach nur noch mit seinem scheiß Navi fährt. Und dann macht der Typ ein Foto, wie er halt auf dieser leeren Brücke steht mit dem Bollerwagen und den Handys drin und macht Selfies. Und das fand ich ganz, ganz groß. Das ist eine Performance-Kunst, wo ich, okay. Aber es stimmt, es ist wie du sagst. Man war nicht dabei, man hat nicht gesehen, ich weiß nicht mal, ob ich das Foto gesehen habe, ich habe trotzdem das komplette Bild in meinem Kopf.
Ja, Naja, das ist, der heißt Aram, das ist so, der macht immer so digitale Aktionen. Das ist ein super Künstler, der macht super interessante Sachen. Aber ja, also es ist man, wenn man so ein bisschen so die Augen offen hält, dann findet man in der Kunst immer irgendwas, was man interessant findet. Das ist ja im letzten Endes das, was man so daraus lernt. Ja. Und das ist ja irgendwie, finde ich, super wertvoll, weil es einem ja immer was gibt, irgendwie immer bereichert, irgendwie schlauer macht, finde ich.
Und das Wichtigste ist auch dann auch die Erkenntnis, dass immer wenn, dass es gar nicht so ist, dass man immer die Kunst betrachten muss und da was Interessantes findet, sondern dass man alles, das ganze Leben und die Welt und seine Dinge und alles betrachten muss und überall eine schöne Kunst finden wird, die einen interessiert.
Na.
Also so Beuys und Warhol-mäßig.
Naja, absolut. Das führt mich ja wieder zur Plattensammlung deiner Eltern. Was waren denn, weil ich habe die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, was da für Platten drinstehen. Ich meine, von ein paar Platten hast du erzählt, also die, sagen wir mal, Standards im weitesten Sinne an guter Musik. Ich glaube, Prince war dabei.
Nee, für Prince habe ich da reingeschleust.
Aber dann war wahrscheinlich, war Hendrix drin?
Aber so die unpopulären Dinger, die haben sich dann gefreut. Also das war dann schon die Zeit, als ich dann selber mit Platten geholt habe und die sich gefreut haben, dass ich mir dann das Greatest Hits Album hole. Können wir das auch mal hören, Janni? Weil die immer nur irgendwie, keine Ahnung, so die Access Board is Love oder und das war mir dann auch zu freaky noch. Ich bin halt so ein Popschwein. Ich wollte so. Und als Kind ist man das ja noch mehr. So.
Ja.
Nee, also bei in der Plattensammlung von meinen Eltern war halt einfach ein unglaublich geiler Querschnitt. Also damals checkt man das ja noch nicht, aber für mich als Musiknerd heutzutage ist das so schön zu sehen, was quasi in so einer Generation oder bei der Generation in so einem Haushalt von so total aufgeschlossenen Menschen mit Bock auf Groove oder auf gute Mucke, was da für ein Querschnitt in dieser Plattensammlung ist.
Ja.
Und was ich mir davon dann so rauspicke. Also die ganzen Jazzplatten von meinem Vater, die habe ich nie angefasst. Das Jazz war, das ist wie Truffaut und Godard so für mich gewesen. Aber er war auch totaler, also Jazz-Fan und totaler Zappa-Fan. Jede Zappa-Platte, alles das da konnte ich drauf andocken.
Ja.
Das mag ich gerne. Ich habe ihn auch, er hat mich auch einmal mitgenommen. Ich habe Zappa auch noch live gesehen.
Aber dann musst du mal sagen, was so, ich finde Zappa zum Beispiel, denke ich zum Beispiel auch mal, dass da auf jeden Fall in diesem Werk ganz viel ist, was mir gefallen müsste.
Ja.
Aber ich stehe jedes Mal vor und denke so, boah, 150 Alben, ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll.
Ich meine, genau das haben wir auf Twitter mal, auch irgendwo in den dunkelsten, tiefsten Kommentaren hab ich dir gesagt, dass ich dir mal was zusammenstelle oder so, weil der Typ ist unfassbar. Aber dazu können wir 10 Podcasts machen. Und das ist echt eine eigene Welt. Das ist, da möchte ich jetzt, die Büchse möchte ich jetzt nicht aufmachen. Aber die Platten, die wirklich wichtig waren von denen und die ich geil fand, die geben auch einen geilen Querschnitt her. Und das waren auf jeden Fall, ich weiß, die Platte, meine Eltern wissen selber nicht, wie die da reingekommen ist, aber von Kamikaze, nämlich, weil die haben auch I Wanna Be Sedated gecovert in ihrer Show. Und deshalb war die Road to Ruin in dieser Plattensammlung. Das war aber die einzigste Rockplatte. Ramones, ja. Dann Bob Marley Live at Wembley war meine absolute Lieblingsplatte, dann Defunct, so eine geile Neo-Funk-Band, die erste Platte, die heißt auch Defunct.
Ah ja, weil ich
das ist so ein Hut, da hält nur so eine Hand, so einen gemalten Hut, so einen Ska-Hut. So
Defunct ist geil. Ich habe bei meinem Bruder immer es gab eine, die hieß Thermonuclear Sweat.
Das ist die danach.
Mit Avoid the Funk.
Genau, genau. Das
ist ein unfassbares Lied ist.
Genau. Und davor ist die halt mit, die haben auch Good Times gecovert, also ne, das Good Times, was auch Sugar Hill Gang genommen haben. Und Make Them Dance, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist halt so richtig krasser Funk, den du nicht samplen konntest damals, weil der hatte so Höhen und das war halt so 80er, also N70er, 80er Funk. Aber unglaubliche Energie und ich habe die damals auch in der Fabrik noch live gesehen.
Na, geil.
Die Platte, dann gab es eine geile Band aus Holland, Grupo Sportivo.
Ja.
Auf die ist mein Vater garantiert über seine Kölner Leute gekommen. Ja. Du wirst die kennen, weil in Köln kennt man die halt.
Ja, ja.
Geile Band, geile Songs.
Total.
Und also wenn du die kennst, müsstest du eigentlich ahnen, dass der berühmte La 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 Anfang von Bambule. Das sind die Chorgirls von Grupo Sportivo.
Oh.
Die habe ich ein bisschen umgepitcht und gechoppt, aber es ist von Grupo Sportivo. La 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 la. Welches Song ist es? La 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 la. Egal.
Ja,
genau. Dann Club Ska 67 oder 69, da sind die ganzen alten Ska-Hits drauf. Das haben wir immer im Auto gehört. Und die erste Nina Hagen-Platte, die ich, also die heißt Nina Hagen und Band mit ja. Spliff. Finde ich bis heute die beste deutschsprachige Platte aller Zeiten. Ich finde die unglaublich. Ja. Und die ist von 1978, wenn man das hört, die Mucke da drauf, die ist so unfassbar international und so gut und so funky und so einfach so gut.
Ja.
Das
finde ich eh krass, habe ich auch zuletzt mal gedacht, Spliff, ne?
Unglaublichste Band.
Wie slick die bitte geklungen haben.
Unglaublich.
Einfach nicht zu fassen.
Mein Vater meinte so, ey, geh mal auf Mediathek, da gibt's gerade das Konzert von der Platte. Und das 1978 Dortmunder Westfalenhalle.
Ja.
Vier Typen. Und eine Frau. Und diese vier Typen, die spielen die Platte Note für Note. Die haben auch nur einen Song gespielt, der nicht auf der Platte war. Und es ist alles, es ist genauso fast noch besser als auf der Platte. Es ist unglaublich. Das ist
unglaublich.
Ist wirklich, ich saß die ganze Zeit da mit Kinnlade unten und hab nur gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. 1978, ja. Das muss man sich mal reinziehen irgendwie. Und die klingen, die spielen da, die klingen besser als New York, London, ja, was weiß ich.
Total. Die hatten so einen krassen Funk, das war ja. Unglaublich.
Echt? Ja. Wow.
So Spliff Radio Show auch und so.
Krass.
Wahnsinn.
Ja. Ist eigentlich echt tragisch, dass da nicht mehr passiert ist. Und das Lustige ist, ich habe dann in irgendeiner Doku gesehen, dass sie nicht nur Nina Hagen gemacht haben, ne, also musikalisch, sondern Nena auch.
Nena auch, ja, ja.
Das wusste ich nicht. Ja. Also über Jim Markete wahrscheinlich oder so.
Ja, ja, genau.
Das habe ich nicht geahnt und da hat es bei mir so, okay, klar, weil Nena hat mich natürlich auch komplett umgehauen. Das waren dann, als dann diese Sammlung dann durch war sozusagen, ich kam dann in die Schule, in die Grundschule und dann ging es halt los, dass man das erste Mal selber Sachen entdeckt und dass man dann auch natürlich das Radio und dann hatte ich so einen Kassettenrekorder, den habe ich dann ans Radio gehalten und dann so aufgenommen, weißt du, mit einem aus der Box und habe dann so Hitparade immer gehört und das erste Ding, was ich dann entdeckt und aufgenommen habe, war Nur geträumt.
Ja.
Das hat mich so umgehauen und klar, und das ist das Spliff, wenn ich das, ja normal. Das ist das.
Ja, so, Jim Rakete hat offensichtlich die Band einfach so quer über Berlin verteilt. Immer wenn irgendeine Künstlerin oder so, oder ein Künstler kam, der irgendwie ein Act braucht, da hat er das Spliff irgendwie reingeschoben.
Ah, okay, so. Also er hat auch die Band gemanagt.
Genau.
Alles klar, ja, macht Sinn.
Na.
Der Typ war ja echt eine Fabrik, Alter.
Naja, allerdings, das war echt krass. Echt krass. Ich hab's auch ewig, hab ich immer gedacht, als ich da noch nicht so wusste, hab ich mir gedacht, wieso machen eigentlich immer alle in Berlin so einen Riesenbohai um einen Fotografen?
Weil
ich
ja,
kannte
genau,
den nur so
ja,
als, ich kannte
ja,
den nur
genau.
als Fotograf.
Ja, genau.
ja, und was ich mich gefragt habe zum Beispiel, hatten deine Eltern eine Platte von den Bots?
Ja, klar, die haben sie aber nie gehört. Die hatten sie, weil wir in dem Haus gewohnt haben und weil, glaube ich, Tuten und Blasen irgendeinen Song davon gespielt haben. Was wollen wir trinken?
Ja,
sieben Tage lang. Auch auf Bambule.
So ein Durst.
Auch auf Bambule. Und zwar ist da der geile Song drauf, Ali Kümmeltürke.
Ja. Ja, der ist mega geil.
Und da ist, den habe ich Mert gegeben bei, ich habe das einfach gesampelt, das ist gar nicht gecuttet. Ich trinke kein Pilz mit dir, du Sau. Ich trinke kein Pilz mit dir, du Sau. Das kommt so ein paar Mal bei Ninette oder so. Von der Platte.
Ja, ist geil. Also für mich, also es gibt ja die drei zentralen Bot-Songs. Einmal, was wollen wir trinken, natürlich der Überhit.
Ja.
Dann Ali Kümmeltürke fand ich auch immer mega geil. Und Aufstehen. Alle, die nicht mehr im Hirn nach Deo-Spray stinken, sollen aufstehen.
Man muss kurz für die Leute sagen, der große Hit, das Was wollen wir trinken, ist das, was jeder heute kennt von Scooter und von Hoffenheim. Wenn Hoffenheim ein Tor schießt, kommt das waren die Bots.
Da muss ich nämlich unbedingt, aber dann ist ja auch, wenn dein Vater bei Kamikaze war, dann hattet ihr doch bestimmt auch Platten von Flo de Cologne zu Hause.
Nee. Das kenne ich wiederum
nicht.
Das
war auch geil. Das nannte sich ja früher, der Name dafür früher war ja Rocktheater.
Ja, genau. Aber also generell, glaube ich, fanden meine Eltern das alles überhaupt nicht geil.
Okay.
Sowas. Also Bots, das ist halt dann der. Nee, das war genau diese andere Fraktion. Ja. Wo, als ich eben das in drei Fraktionen unterteilt habe, das war die mit den Birkenstocks und den Wollpullovern.
Ja, die Bots vielleicht.
Aber, ja,
aber
genau, Bots.
Flo de Cologne.
Flo de Cologne kenne ich nicht.
Und dann gab es noch, im Ruhrpott gab es ja noch die Schmetterlinge. Kennst du die? Die waren auch geil. Die hatten einen geilen Song, der hieß Wir sind die Band von Johnny Vermessen, die größte Sau von Hamburg bis Essen. Und das Lied kam vor in Die Abfahrer. ein Film von Adolf Winkelmann, so ein Ruhrpott-Film.
Ja,
aus den 80ern.
Adolf Winkelmann ist auf jeden Fall auch in der Videosammlung.
Ja,
ja,
100%
klar.
Genau. Ja, und der hat ja diese, quasi aus der Zeit so drei wichtige Filme. Einer war Jede Menge Kohle, das war so der Ruhrpott-Film. Also so.
Hat er auch Spielfilm. Hat er die Theo-Filme auch gemacht?
Ich glaube ja,
ja,
genau.
Die sind geil.
Ja, das stimmt.
Ja, das, da wiederum, das hat mein Vater damals aufgenommen, das habe ich geguckt und das fand ich richtig geil.
Ja, sind richtig geil. Der erste
von Marius Müller-Westernhagen. Ja. Schlimm, dass ich das jetzt hier sage, aber ja, ja.
Naja, ja, das war echt, das stimmt, das war echt geil. Und bei Die Abfahrer, da sind einfach so Typen, die klauen einfach ein Laster und fahren los. Und
das ist doch Theo gegen den Rest der Welt mit dem Laster, wo der geklaut wird und er muss den.
Ja, er muss den ja dann wiederholen.
Ach, ja,
aber
stimmt,
bei
ja,
Die
ja,
Abfahrer, die klauen, glaube ich, so ein Möbellaster und verpissen sich einfach.
Das ist genau wie Nordsee ist Mordsee,
ja,
ne?
Genau. Ja, das ist also
im
die
Prinzip
gleiche Generation
diese, ja, ja, genau,
genau,
so dieses einfach
ja, ja, genau,
abhauen und.
Genau. Das war ja das zentrale Motiv. Ja. Nordsee ist Mordsee, der geile Udo Lindenberg Soundtrack.
Ja.
Das war Hark ja. Bohm, glaube ich, hat den damals gemacht.
Genau, und dann haben sie das nicht auch inszeniert noch mit Peter Zadek auch noch am
ja.
Hier, wo ich ihn gerade hier stehen sehe und du Udo sagst, ich habe gerade Udo das erste Mal wieder treffen können seit anderthalb Jahren und war im Atlantik und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, auf Juncker und dann meinte ich nochmal, ey, sag mal, wie war denn das eigentlich? Weil es wird ja immer ihm vorgeworfen, dass Udo, die Bild-Zeitung hat damals gesagt, dass er ihn umgebracht hat, weil er war ja alkoholkrank, alle wussten das und so weiter und dann es ging ihm schon sehr schlecht und dann soll es so gewesen sein, so stand es am nächsten Tag auf Seite 1.
Ja.
Das, und es war immer, ich habe ihn das im Atlantik gefragt, ohne zu wissen, er meinte, ja, es war hier, ne? im Atlantik soll er ihn überredet haben, komm, lass doch mal einen trinken und so. Und dann meinte er aber, ich bin da runtergekommen, so, ne? Und dann meinte er, ey, Udo! Und er hat ihn überredet. Er saß schon da und war schon total hacke.
Ja.
Und meinte, also, komm, trink mal. Und dann hat meinte Udo, als er zu ihm gesagt hat, du gehst ins Bett, ne? Ich trinke ja einen mit dir mit. Und dann hat er einen getrunken und ist auch gegangen und meinte, ey, du gehst jetzt ja. aufs Zimmer, du hörst jetzt auf. Und dann hat er halt weiter gesoffen und dann ist es wirklich, also er ist dann wirklich in der Nacht dement, also er hat immer so Exzesse, dass er so 48 Stunden am Stück gesoffen hat.
Na.
Und das wusste man und Udo wusste das natürlich auch.
Ja.
Und das war dann sein letzter. Und danach war er dann dement.
Verstehe.
Und also ich kann hier an dieser Stelle nochmal damit aufräumen, ja. Udo ist nicht schuld an dem Tod oder der Demenz von Harald Juncker.
Ja, so. Weil das muss man ja erklären. Wir wollen ja, dass unsere Gäste so gemütlich wie möglich haben. Deswegen haben wir dich ja gefragt, was du trinken willst. Haben wir dir irgendwie Eistee besorgt und so. Und dann gucken wir mal nach, wer sind so Vorbilder oder Idole oder Leute, die Leute cool finden, die hier zu Gast sind. Und bei dir habe ich in einem Interview gefunden, dass du Harald Juncker irgendwie schon, dass der schon cool war. Dass
ja,
der für so eine Coolness steht.
Volles
und,
Brett.
Und das
Ach,
war
der. Steht, deshalb steht
und
er hier.
Haben wir
Ach,
die, der ist hier nur für dich.
Ach,
haben wir den Foto
ist
von Harald
lieb.
Juncker.
Okay, toll.
Und ich finde auch, dass der richtig cool war. Also wir müssen natürlich jetzt nicht Alkoholismus glorifizieren,
Nein.
darum geht's ja nicht, aber der war wirklich der einzige, finde ich, deutsche Entertainer, der es mit dieser amerikanischen Entertainer-Red-Pack-Riege überhaupt aufnehmen konnte.
Genau, der hatte Swag.
Na, absolut.
Als es das noch nicht gab. Das ist wirklich der einzige von den ganz vielen. Ey, die haben alle, da gab's über, also jeder hatte irgendwas, was cool war, außer jetzt vielleicht so ein Wim Tölke oder so.
Ja.
Aber der war halt wirklich.
Tölke.
Der war wirklich irgendwie, der hatte Swag, der war auch so diese, als es Privatfernsehen losging oder zumindest als es das in Hamburg auf einer normalen Antenne mit einem Drehdings als Schwarz-Weiß-Fernseher gab, da gab es dann immer so Heimatfilme.
Ja.
Und mein Vater fand das voll geil. Und dann haben wir immer so, da war ich schon ein bisschen älter, aber dann haben wir immer so Sonntag mittags oder so einen Heimatfilm geguckt. Und da hat er auch immer mitgespielt. Auch.
Ja.
Da war er halt noch jung.
Ja.
Und aber auch da immer er war immer der coolste Typ von allen.
Na ja.
Seine Rolle, egal ob er den Bösen gespielt hat oder den Guten oder so, er ist einfach so slick.
Ja. Hat auch immer geil die Haare so schön rübergekämmt.
Ja,
und so.
Ja, genau, genau. Und dann später die Filme, die richtigen krassen Filme, die er da im Alter gedreht hat, die sind teilweise so gut und so heftig.
Ja.
Also das ist echt, für Harald Juncker, wow.
Naja, absolut. Auch die Stonk-Performance immer noch
unglaublich.
Unvergessen, wie sie das erste Buch aufmachen und er sagt, FH, was kann das heißen?
Das Führer Hitler.
Und dann sagt er immer noch, naja, Fritze Hitler wird er nicht heißen haben.
Ja, Stonk ist auch so ein so ein Phänomenfilm, wo so quasi, also so wie bei, also Bang Boom Bang ist es halt, das ist der Phänomenfilm, ja, weil halt jeder, der da mitspielt, hat in diesem Film die Rolle seines Lebens. Ja. So. Und bei Stonk ist es auch so ein bisschen so. Ja. Also die haben alle auch andere Rollen ihres Lebens. Ja, ja. Aber das ist so krass, wie die alle spielen. Das ist so gut.
Ja, das ist ja natürlich auch eine mega gute Story.
Ja.
Was, du hast dann angefangen, irgendwie selber Platten, hast du ja gerade erzählt, in die Plattensammlung deiner Eltern mitzubringen. Prince, was war...
meine eigene Plattensammlung zu bauen.
Ja. Was war so die erste Prince-Platte, die du dir... Also, weil wir sind ja gleich alt, also es muss ja dann, jetzt überlege ich gerade, was so die erste Prince-Platte war, die ich so wahrgenommen habe. Das, ja, das musste, welche war das? Prince and the Revolution oder was? Also Purple Rain vielleicht.
Nee, das, das, so früh war es nicht. Und zwar mit 6 ging es los, mit Nena, also eigene Sachen erkennen und vor allem mit Udo.
Was war dein erstes Udo-Album?
Also ich habe es erst auf der, meine Tante hatte eine Kassette mit Udo-Songs, die habe ich gehört, weiß ich noch genau, auf dem Autozug nach Sylt. Da bin ich mit meiner Tante und meiner Oma, meiner Cousine nach Sylt und dann lief das nicht, was ist das? Und da war, das war mit ganz alten Songs, du heißt jetzt Jeremias, Mädchen aus Ost-Berlin und so, die ganz alten Sachen. Und dann Nena im Radio gehört, das war dann das Ding und dann so, okay, immer nur aufgenommen, ich kein Geld gehabt, aber dann die ersten Male so Flohmarkt gemacht, ich glaube so in der zweiten Klasse und dann auch so gecheckt, wie der Hase läuft, ah okay, alles klar, ich kaufe mir jetzt hier die ganzen 3 Fragezeichen für eine Mark, die ich nicht kenne und dann verkaufe ich die nächsten Flohmarkt für 2 Mark wieder und dann habe ich alle gehört und habe sogar noch einen Schnapp gemacht und dann habe ich angefangen so ein bisschen Geld zu verdienen und das natürlich in Platten zu investieren, weil ich keinen Bock hatte mehr immer nur aufnehmen. Und die erste Udo-Platte, also da gab es noch nicht Prince, da war ich dann so 2. Klasse und dann habe ich mir Sündenknall gekauft. Das war die, die da gerade rauskam.
Ja.
Da war, das war schon so, das war so der Anfang vom Ende, also von Udo 2.
Ja, ja.
Und dann Popmusik, Charts und dann ging das los mit Singles.
Ja.
Aber wenn dann eigentlich eher Maxi-Singles, weil so kleine, die fand ich immer so, das war so wertlos so ein bisschen. und Falco 3, die rote.
Du hast ja mal so einen Sampler gemacht, Pop, wie heißt das, Pop?
Mit deutscher Sprache, ne?
Ein Pop-Porträt, genau, mit deutscher Sprache, wo du so Lieblingssongs irgendwie ausgewählt hast oder Songs, die du gut fandst oder so. Ich glaube, das ist so 12, 13 Jahre her. Und das fand ich sehr interessant, da wollte ich nämlich sowieso noch mit dir drüber sprechen. Da ist auch Falco drauf, und zwar The Sound of Musik. Und das spricht natürlich wirklich für den Falco-Connoisseur, weil The Sound of Musik vielleicht eine der 3 besten Falco-Singles ist, die der jemals gemacht hat.
Ja.
Und aber schändlichst unterbewertet. Voll, also ein Lied, das immer unter den Tisch fallen
gelassen wird. Das war ein Riesenflop.
Ja, es ist ja auch megalomanisch, ist ja auch mit Orchester, ist ja ein Riesentrack, aber ist ein Hammer-Song, finde ich.
Voll. Aber es hat halt auch kein Pop-Arrangement und ich glaube, deshalb ist das auch einfach, das baut sich ja so auf und ist dann am Ende so ein Riesenbrett und dann war es das. Ciao. Ja. Man denkt immer so, hä? Aber keine Ahnung, das Falco ist, ich glaube, da, wenn man dann so 20 Jahre später den Auftrag kriegt, sag mal jetzt hier 12 Songs, die dir irgendwie was bedeuten, du willst dann auch allem gerecht werden und dann sitze ich da echt ewig und überleg und mach und so. Und dann habe ich mich einfach, glaube ich, für das Ding entschieden, weil das dann am Ende das ist, was am längsten bleibt und wo ich mich, was ich immer noch höre und mich dann freue und so und irgendwie so ein Rock Me Amadeus, das fand ich als Kind das Größte, aber das höre ich mir jetzt nicht an, das klingt viel zu scheiße.
Ja, ja.
Und deshalb, ich glaube, so kommt das dann zustande. Man wird dieser Connoisseur, früher hätte ich das mit 8 zusammenstellen sollen, dann wäre da 3-mal Rock Me Amadeus drauf gewesen und einmal Genie oder so, weißt du? Aber das ist halt, als Kind hast du halt, da geht's dir um andere Sachen in dem Moment, da soll's einfach knallen.
Ich fand auch, ich bin ja auch ein Riesenfan von Genie Part 2.
Ja.
Coming Home.
Ja.
Das ist auch ein geiler Track.
Ja, Falco hat schon echt so was Krasses gehabt, ne, was der immer, wenn der dann so losgeschmettert hat, also, da war das schon, und das ist gar nicht das, was man mit ihm verbindet eigentlich, das ist so krass, ne, man verbindet mit ihm so den coolen, ruhigen Typen und dann diese Schmetterdinger sind immer seine stärksten Momente, Sound of Musik genauso.
Ja.
Also genau,
ja.
Dann kamen diese Charts und Hitparaden so und Madonna war so, dass Madonna und Udo waren das erste Mal, dass ich so, okay, das ist mein Künstler, meine Künstler, die finde ich toll, das finde ich groß, das ist mehr als einfach nur so wie so eine Aha-Band, wo ich die Songs gut finde und so, ne? Das, wo ich mir dann jede Platte kaufe und das war dann mit Nina MC, die war meine beste Freundin, also die Nina MC von Nick mit dem Beat, wir haben im gleichen Haus, also sie hat am Anfang auch, ihr Vater hat in dem Haus gewohnt und dann sind wir beide krasse Madonna-Fans gewesen, sie ist dann weggezogen und dann haben wir uns immer, wir haben uns immer die Bravo gekauft und uns dann Poster hin und her geschickt und so. Und da kam dann auch Prince, das war dann dritte oder vierte Klasse und Prince kam in mein Leben durch die Ronnys Popshow.
Ja. Das war so eine Sendung, die war von einem Affen moderiert, der von Otto gesprochen
genau.
wurde.
Genau. Ich glaube, Otto hat die Sendung auch produziert.
Ja.
Und da lief Kiss.
Ja.
Und das war die Parade-Platte. Und ja. ich war total elektrisiert. Und parallel war es natürlich so, dass über diese Mucker- und Kunstszene meiner Eltern, alle meine Eltern vollgesabbelt haben, dass der Prince ist und dass der so derbe ist. Und die haben das gehört und fanden das auch derbe. Und dann kam es quasi zeitgleich. Und das war das erste Mal, dass die ganze Familie etwas neu entdeckt hat und abgefeiert hat, total, weil mit Madonna, das fand ihn natürlich toll, dass Janni da was für sich hatte, aber das war nicht deren Ding.
Ja.
Und dann war kam er nach zur Love Sexy Platte, dies war die Platte danach, kam ja. er dann, da waren die zwei legendären Konzerte im Millerntor-Stadion. Danach gab es nie wieder Konzerte, weil es war so laut, es hieß damals in der Zeitung, irgendwelche Leute in irgendwelchen Not-OP oder irgendwelchen Krankenhäusern hätten einen Herzstillstand gekriegt, weil es so schrecklich laut gewesen wäre. Und meine Mama hat echt zwei Karten gekauft, was für uns damals richtig krass war.
Ja.
Und wir sind da hingegangen und das war das Allerderbste. Und das zweite Konzert am nächsten Tag habe ich auf dem Dach meines Hauses nochmal komplett gehört. Mein Haus steht in Eppendorf. Das Konzert war im Millerntor auf St. Pauli. Das sind bestimmt 10 Kilometer. Und ich habe das ganze Konzert komplett gehört, jedes alles. Das muss so krass laut gewesen sein. Und das Geile ist ja, ich war ja am Tag davor selber da. Ich fand das, also ich fand es super, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie die Ohren zugehalten hätte oder so.
Das war ja auch die Love Sexy Tour, weiß ich noch, war deswegen so aufregend für alle, weil das einer der ersten Künstler war, der seine Bühne einfach in die Mitte gestellt hat. So, wo so alle Leute, das war, ich weiß, ich habe das damals gelesen, ich habe dann mein Hirn gar nicht, ich konnte das gar nicht, diese Information gar nicht verarbeiten. Hä, der kann doch nicht, dann kann man den doch von hinten sehen und so. Also ich habe das gar nicht gerafft.
Auf St. Pauli war das nicht so. Da musste er aufgrund des Stadions das so machen, dass das klassisch war, so. Ja. Aber ich habe damals wurde bei Sat.1 ausgestrahlt und ich habe es auf VHS aufgenommen, ich habe die Kassette immer noch, die Show aus der Dortmunder Westfalenhalle und da hat er das in der Mitte aufgebaut gehabt. Mit dem Auto und so, da ist er dann am Anfang mit dem Auto. Ja.
Aber das habe ich nicht gerafft, das ist überhaupt nicht in meinen, weil die damalige Freundin meines ältesten Bruders, der hatte so die wichtigste Plattensammlung für mich, bei dem habe ich immer so, der war so krasser Gitarrist und hat so Hendrix auch immer gehört und hat sich, der war als Kind so ein Hendrix-Fan, dass er sich seine erste Gitarre selbst gebaut hat und dann einfach und sich Gitarre spielen beigebracht hat, nur vom Hendrix hören.
Das ist
so,
genau, ne? Das, was ich meine, das muss von innen kommen, von selber und dann wird es halt das Krasseste.
Genau, und dessen Freundin, die war mega Prince-Fan. Und da habe ich das dann immer so mitbekommen, habe dann auch so die Love Sexy gehört und so und fand das irgendwie cool. Und dann habe ich die ist dann aufs Konzert gegangen, auf der Love Sexy Tour. Und ich war nur so, mir ist so der Kopf explodiert.
Die sehen ja seinen Arsch.
Ja, so, was, dann können die noch auslachen und so, der sieht das gar nicht. das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Die Beastie Boys haben das dann 14 Jahre später gemacht. Auf der Intergalactic Tour, wo wir auch Vorband sein durften in Deutschland, Österreich und der Schweiz, da haben die auch in der Mitte aufgebaut.
Ja.
Aber es war nicht geil. Das ist kein gutes Konzept, weil du hast halt, also wenn du so eine Band bist wie die Beastie Boys oder wie Beginner, dann bei Prince ist das okay, aber bei uns und bei denen muss das halt abgehen und du musst quasi deine Boxen in eine Richtung stellen und deine Sendemasten und dann muss das da ankommen und das muss zurückkommen.
Ja.
Und wenn du das in dem Moment, wo du das so dezentralisierst, kann die Energie sich nicht aufbauen.
Naja.
Und das hast du jeden Abend gemerkt. Das ist einfach, damit haben die sich überhaupt keinen Gefallen getan, leider. Das war ein Flash, um das einmal zu sehen.
Ja.
Aber du hast nicht die glorreiche Beastie Boys Show gehabt, die du gewohnt warst. Das konnte gar nicht passieren. So. Es ist so ein bisschen wie halbe Lautstärke oder so. Weißt du, es ist gemein.
Ja, ist eine Mucker-Idee.
Ja, genau, es ist eine Mucker-Idee.
Ah, ja. Da musst du so die Bands sehen. Es gab früher, kann ich mich noch erinnern, in den frühen 90ern oder Ende 80er, 90er gab es eine Band, ich glaube, die kamen aus Holland, die hießen Kong. Und die haben quadrophonische Konzerte gegeben. Das heißt, jedes Bandmitglied stand in einer Ecke des Raums.
Mhm.
Und du konntest dann entscheiden, wo du dich hinstellst, um den perfekten Mix zu hören.
Wow.
Sowas wird heute gar nicht mehr gemacht.
Ja, das wäre doch mal eine Corona-konforme Idee.
Aber ich wollte immer mal auf ein Konzert, ich wollte es einmal erleben, aber ich hab's dann immer verpasst. Sehr, sehr schade wahrscheinlich, aber das fand ich aber immer interessant, dass man das mal ausprobieren kann. Madonna, Prince, Michael Jackson, war das irgendwie auch?
Der kam, das war immer, der ist so parallel, das habe ich irgendwie, das hat mich nicht gekriegt. Und jetzt, das ist sehr lustig, weil ich habe als 8-, 9-, 10-Jähriger oder wo ich dann Prince-Fan war, habe ich diese Kassette irgendwo gesehen und dachte, Michael Jackson? ich dachte, er hätte dann was mit der Jackson-Kreide, weil ich kannte die Jackson-Kreide und wahrscheinlich heißt sie auch Jackson, aber für mich war das die Jackson-Kreide, also mit der haben wir damals immer gemalt. Und dann fand ich den irgendwie nicht cool, weil ich war Prince-Fan, weil mir Michael Jackson zu weibisch war. Ja. Aber das finde ich auch lustig, diese Interpretation. Na,
allerdings.
Prince mit seinen Rüschchen und dem ganzen Kram und den hochhackigen Schuhen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Du wirst ja als Kind noch über andere Sachen als Musik gecatcht und das kam erst dann durch Ciara zum Beispiel, erst so ab der sechsten Klasse da mit Bad und so, wo das dann in mein Pop-Universum so richtig eingetaucht, aber vorher war der nie so da.
Ja. Lustigerweise bin ich bei Bad eigentlich schon fast wieder ausgestiegen, also mein bester Freund hatte die auf Platte, ich hatte die gar nicht mehr auf Platte und ich hatte aber die Thriller, war für mich, das war...
Ja, ist ja klar, wenn ich die heute, es ist eine geilste Platte aller
Zeiten.
Ja,
aber auch so als Kind war das so, ich habe mit 6 oder so das erste Mal Billie Jean gesehen, das Video bei Formel 1 und dann läuft der so und die Gehwegplatten leuchten so, wenn der so läuft. Und das war so, oh, wow, wie geil.
Ja, genau, das ist das, was dich als Kind dann voll kriegt. Ja, genau. Voll.
Und dann, ich war dann aber sogar auf der Bad-Tour im Müngersdorfer Stadion in Köln, auf dem Konzert mit meinem Bruder. Also ich habe 3 Geschwister und der Jüngere von den beiden musste mit mir dahin. Und weil mein Vater uns irgendwie Tickets besorgt hat, ich weiß bis heute nicht, weil es waren so wirklich Pässe, also krass. So VIP-Pässe.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo der die her hat. Also völlig unklar.
Krass.
Aber dadurch konnten wir dann da das Konzert sehen. Das war natürlich voll geil. Ich weiß noch, Vorband Kim Wilde. Und die fand ich als Kind immer super gruselig. Ich hatte so Angst vor der irgendwie.
Echt?
Ja, die war irgendwie unheimlich, fand ich. Die hat immer böse geguckt.
Echt? Okay, nee. Nee, Kim Wilde fand ich immer toll. Also so einfach die Songs fand ich irgendwie gut. Ciara war übrigens auch auf dem Konzert, das weiß ich deshalb, weil ich das so lustig fand, dass die bei so großen Konzerten, ich kannte das nicht, dass man sich, dann gibt's ein Jahr vorher schon das Ticket oder ein Dreivierteljahr vorher, ne? Das war ja im Stadion so. Und dann haben die, ja, bist du auch da? Ja, ich auch. Und dann haben die sich so verabredet für den Tag und dann so, welchen Bus sie nehmen und so, weißt du, und das findet in einem Jahr statt. Und ich dachte so, seid ihr irre? Und ich war leider nicht da. Wahrscheinlich war das auch nur deshalb so.
Na, sie ist ja auch ein großer Prince-Fan. Bei mir ist Prince, ich mochte immer Songs von dem. Ich habe den aber erst richtig spät gecheckt. Bin ich mit dem nicht so klar gekommen, weil der... also für mich nicht Pop genug war.
Ja, kann ich gut verstehen.
War immer sehr komplex, finde ich, und auch immer so...
muckig.
Ja, genau, mega voll. Muckig eigentlich.
Ja. Und wahrscheinlich durch meine Sozialisation war ich dem Muckigen immer zugetan auch. Ja. Und das hat mich dann irgendwie, keine Ahnung, es sind ja immer, keine Ahnung. Aber das Lustige finde ich immer, dass man am Ende des Tages landet man, also... man holt das, es kommt zu einem dann. Weißt du, wenn es damals nicht hat sein sollen, dann aber eigentlich voll ins Schema passt, dann kommt es irgendwann zu einem und dann holt man das mindestens nach. So.
Das stimmt. Du hast doch mal gesagt, dass die Goldenen Zitronen auch eine wichtige Band für dich gewesen sind.
Ja, aber nicht wegen der Mucke. Also ich liebe die Goldies, aber ich könnte mir jetzt niemals mich hinsetzen und mir ein Album von denen am Stück. Ich liebe die Goldies für, die stehen für mich natürlich stellvertretend auch das Wort würden die alle niemals benutzen, Hamburger Schule, aber für dieses, die haben sehr viel für uns getan auch, ne? Die haben, also ich meine, am Ende des Tages ist der Schlagzeuger der Goldenen Zitronen der uns entdeckt hat und der uns einen Plattenvertrag gegeben hat und uns rausgebracht hat. Ja. Ale Dumski vom Buback Records, der hat Buback gegründet. Aber dadurch sind wir halt dann in diese Szene eingetaucht, mit der ich, außer dass meine Mama mit mir zu den Hafenstraßenfesten gegangen ist, keine weitere Verbindung hatte, weil ich habe halt andere Mucke gehört und andere Mucke gemacht. Ja. Aber auf einmal bist du da bei, das waren ja alles Ex-Punks. Ja. und die waren voll, fanden Hip-Hop geil und die Energie und die Message und das alles. Und dann hat er sich gedacht, ach komm, mach ich mal ein Label und ich finde das gut. Der hat damals dann aufgelegt, Hip-Hop aufgelegt und ist in der Hafenstraße aus der Volksküche rausgeflogen. Da soll man nicht diese Scheiße spielen. Und die ganzen Typen, das waren halt Freigeister und deshalb hatten sie auch keinen Bock mehr auf diese stumpfen Sauf-Punk-Rock-Typen. Ja. Und da hat sich ganz viel entwickelt. Leute wie Rocco, hier der Aschenbecher, Schorsch, die haben den Golden Pudel dann gegründet, die haben einfach eigene Zellen gegründet, wo sie gesagt haben, ey, diese ganzen Regeln von euch, das ist doch alles scheiße, wir sind doch wollen ohne Regeln. Und dann sind in diesen ganzen neuen Zellen, die geschaffen haben, eben wir und ganz viele andere Hip-Hop-Bands aus Hamburg und Umgebung einfach gefördert worden und wir haben dadurch auch so ein Freigeist-Mentalität noch mehr mit eingeimpft bekommen, was uns sehr zugute gekommen ist und deshalb sind, glaube ich, die Goldies so wichtig für mich. Auch dieser Humor, diese bestimmte Haltung zu bestimmten Themen, diesen Mittelfinger ist viel zu profan, aber so dieses, keine Ahnung, also das, was all solche Sachen angeht, stehen die da für mich für so eine Offenheit und Abgrenzung gegenüber dem Falschen. Und also dass das auch zusammengeht, dass man offen sein kann für alles und trotzdem irgendwo sagen kann, hey, das nicht. Ja. Und das fand ich immer gut und deshalb sind die für mich so wichtig. Und deshalb musste dann auch ein Song von denen auf diesem Pop-Pop-Trading landen. Ja. Ich glaube, das ist dann 0.30 Uhr selbe Zeit. Oder nee, das ist ein bisschen Totschlag.
Ja, das ist ein bisschen Totschlag.
Genau, das sind dann so die Pop-Songs der Goldenen Zitrone.
Ja, ich bin ja so aufgewachsen, weil ich Punk irgendwann für mich entdeckt habe, über die Ärzte, so wie irgendwie jeder quasi. Mhm. Und dann habe ich natürlich Porsche, Genscher, Hallo HSV am Tag, als Thomas Anders starb und so, fand ich dann richtig geil. Und die hatten ja dann auch, weil sie die Platte auch selbst verlegt haben, dann hinten so für Booking ihre Nummer draufgeschrieben und ich dann so irgendwie so mit 12 so Samstagmorgen da angerufen, weil ich nach dem Autogramm fragen wollte.
Echt, ne?
Und die irgendwie so verkatert so, ja, ich schreib's mir auf.
Geil, und da hast du dann wahrscheinlich in der Buttstraße angerufen.
Genau, ja, genau.
Das war genau da, wo wir auch dann waren und alle zu uns meinte, ja hier, und habt ihr nicht Bock auch nochmal mehr zu machen? Eine richtige, Alter, also es ging um Samplerbeitrag. Ja. Eine eigene Veröffentlichung, so wie so, ja klar, geil, wow. Ja, pass mal auf, und dann hat er irgendwie Telefon, Matthias, pass auf, die Jungs sind hier. Das ist Matthias Afmann, der hat euer Tape auch gehört und es findet euch super und so. Der ist jetzt gerade im Studio, wollt ihr da hin? Wieso? Ja. Und dann sind wir nach Altona ins Parkhaus von Karstadt, das es jetzt nicht mehr gibt, da ist jetzt Ikea. Und im Parkhaus war das Knochenhausstudio von Matze. Ah,
ja.
Und dann sind wir da rein und haben ihn kennengelernt. Ja, und seitdem quasi Matze hat damals, wir haben alles bei ihm aufgenommen und Bambule noch und sogar noch Searching habe ich bei ihm dann in Neuenfelde aufgenommen und seitdem ist er jetzt auch noch mein Manager. Und deshalb, das verbinde ich alles dann am Ende des Tages mit den Goldenen Zitronen und Ale Dumski. So, das ist so ein bisschen meine Eintrittskarte oder unsere aller Eintrittskarte in diese ganze Welt.
Das ist ja ich finde das so krass, also ich habe das ja quasi immer nur von außen gesehen, aber für mich, sagen wir mal von 88, 89 bis in die späten 90er hinein, war Hamburg der innovativste und spannendste und aufregendste Ort für deutschsprachige Musik. Also sowohl Rap, als aber auch eben diese ganze Hamburger Schule, diese ganze Gitarrenfraktion von Blumfeld bis, das war alles Hamburg und es war so unfassbar, dass das alles aus einer Stadt kommt. So die geilsten Labels, Lars Stohr und sowas alles, wo man einfach gedacht hat, alles, was die da alle machen, ist immer geil. Das war so krass, finde ich.
Ja, ist echt krass. Also ich glaube, wenn man das jetzt sich rückblickend alles dann nochmal durchhört, dann wird man merken, okay, war doch nicht alles so geil. aber ich weiß, was du meinst.
Ja, vieles davon hat immer noch, besteht immer noch. Ja. Also Blumfeld ist immer noch Hammer. So.
Auf jeden Fall. Und auch wenn man es nicht hört, aber ich glaube, dass dass sich auch gegenseitig immer ein bisschen befruchtet hat. Also, und dass das quasi für Außenstehende das auch rüberkam, also einfach, das hat hier, ich war bei Matze, Hotel Matze, und da hat er genau das Gleiche gesagt, meinte, ich saß da in Brandenburg und dachte, ey, wie kann das sein, Alter, alles, was aus Hamburg kommt, ist geil, egal ob Tokotronic oder Fettes Brot, und er hat das alles abgefeiert, und die machen auch zusammen Konzerte, das gab es ja sonst nirgendwo, und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist genau das, was auch ankam, so, dass man trotz, also im Prinzip so dieses, was jetzt so toll ist, dass es keine Genres mehr gibt. Und das war ein bisschen in Hamburg so, wenn man cool war, dann war man cool irgendwie und auf der richtigen, auf der guten Seite der Macht.
Ja.
Und dann hat man so zusammen Dinge gemacht so und hat sich gegenseitig supportet. Und das, das kam dann auch rüber und hat auch natürlich auch sehr geholfen. Man muss aber natürlich auch attestieren, dass das dann in dem Moment Hamburg natürlich auch so ein bisschen sowas ist wie, wie in Berlin dann später, dass es ein Anziehungspunkt ist für alle. Und also 80% all dieser Bands, die du damit verbindest, die kommen, sind nicht in Hamburg geboren, sondern die sind dann halt irgendwie da hingekommen, ne? Und dann, aber dann wurde es eben dieser Schmelztiegel. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, also Golden Zitronen sowieso nicht, Blumenfeld auch nicht, Tokotronic sowieso auch nicht.
Nee, alle, die
das
aus
wird
Hamburg.
Dünn, Captain Kirk auch nicht, Kastrierte Philosophen auch nicht. ja, die sind alle da hingekommen.
Ja.
Bei uns waren es dann, keine Ahnung, Dennemann ist gekommen, Ferris ist gekommen aus Bremen, aber der Rest.
Schiff Dennis aus Braunschweig, glaube ich, ne? Nee.
Menden im Sauerland.
Noch besser.
Noch besser, viel besser.
Ja, es gab ja auch diese, es gab ja diese Connection, diese Bad Salzuflen-Connection mit Bernd Begemann, Jochen Distelmeier von Blumenfeld.
Ja, genau.
Dann noch so zwei, drei Bands, Bernhard Dettler Hengst, glaube ich, noch. Die kamen alle aus Bad Salzuflen, sind alle nach Hamburg gezogen, so nacheinander. Und haben sich da gegenseitig in die Stadt geholt, sozusagen.
Das Hagen, 10 Jahre später.
Aber ja, ich fand das immer, weil zum Beispiel in Köln, das ist etwas, was ich bis heute nicht raffe. In Köln, damals in den frühen 90ern, gab's echt eine große Hip-Hop-Szene. Es gab echt 20, 30 Bands, die auch regelmäßig auf Jams und so, und ich bin auch immer überall hingegangen und so. Aber von denen ist keine einzige übrig geblieben.
Nee, aber das ist jetzt gar nicht irgendwie überheblich oder irgendwas gemeint, aber jetzt einfach so rückblickend als Musiknerd, glaube ich, dass leider keine von denen hatte Songs.
Ja.
Also, das waren alles tolle Bands und die konnten alle rappen und keine Ahnung, RuPaul's, unfassbar. Ja. Ich meine, gut, die wollten auch gar nicht large werden, das ist ja wirklich Underground. Aber so, wenn du jetzt sowas nimmst wie die coolen Säue oder das A-Team oder, obwohl das A-Team hat dann wiederum Songs.
Also das A-Team hatte nicht.
Aber du weißt, was ich meine. Da hat immer irgendwie so. Ja, da haben die guten Songs, weil du brauchst einfach gute Songs, wenn du länger da sein willst.
Mhm.
Und ich weiß aus Köln keinen Song.
Ja, wahrscheinlich war es immer ein bisschen zu underground, zu Sellout.
Entweder Angst. Strictly underground oder so ein plumper Versuch, jetzt wollen wir es aber wissen.
Ja.
Und das ging dann auch in die Hose. So.
Ja. Aber RuPaul's haben, glaube ich, von denen wir, glaube ich, auch, wir sind immer da, wo Biersche schmeckt, war, glaube ich, auch RuPaul's.
Genau, Epa Biersche. Epa Biersche.
Epa Biersche.
Heiß wie die Hölle, zurück für dich aus Köln.
Fand ich auch bei Chicken George, auch bei RuPaul's.
Ja, genau. Ja.
Chicken George ist auch ole ole. Ragamuffin, Chicken George und schon zum FC.
Genau.
Sehr, sehr gut.
Und da aus RuPaul's sind dann STF entstanden und das war dann wirklich so kompromissloser, minimalistischer Hardcore-Hip-Hop und das war wirklich geil und das waren auch geile Songs.
Ja.
Aber die wollten halt auch, da hätte das gar nicht erfolgreich sein dürfen über ein gewisses Level hinaus, weil dann hätten sie sich mit ihrer gesamten Aussage selber im Wege gestanden und das wäre dann blöd gewesen.
Es gab ja auch TCA Microphone Mafia, die
waren
auch geil.
Oh ja,
die waren auch sehr, sehr gut. Aber dann, klar, mein Köln war ja dann vor allem dann so ein Reggae-Standort geworden, weil sich alles um dieses, es gab so einen Club, Petit Prince, und da hat sich alles, da war ja auch Gentleman und so, die haben ja alle da angefangen und abgehangen und so.
Genau, das war Pau Pau auf jeden Fall.
Genau,
Pau Pau. Glaube ich, ist so das, was in Hamburg City Walks ist, das erste große, richtige, krasse Soundsystem, die das wirklich gut und qualitativ und professionell gemacht haben. Und Gentleman ist dann immer zwischen den beiden hin und her getingelt. Also der hat natürlich, also Pau Pau, da hat er angefangen, aber Citywalks haben ihn genauso supported und ihn immer überall mit hingenommen. Und der war dann eigentlich immer entweder mit Pau Pau irgendwo oder mit Citywalks. Und dann ist, glaube ich, in Berlin gab es auch die Reggae-Szene. Und in Frankfurt. Und aus diesen vier Städten ist das dann so langsam hochgekocht.
Na.
Und so freigeistig, wie man in den 90er Jahren eben war, in Hamburg, aber eben auch in den anderen Großstädten, so sehr hat man sich darüber gefreut und ist dann eben auch da diesen Weg dann Hand in Hand gegangen, so, oder also nicht immer, aber so, ja, so wie das, was ich eben mit den Ex-Punk-Bands erzählt habe und den Hip-Hop-Bands, so, das hat sich schon, das Reggae-Ding ist bei uns genauso in dem ganzen Ding integriert gewesen, also das war die Rote Flora dann der zentrale Mittelpunkt. Citywalks haben da, glaube ich, sogar einen regelmäßigen Club gehabt, richtig? Mhm. Und das war unfassbar. Also das war, wenn wir da reinkamen, man denkt so, ja, Rote Flora, und dann denkt man jetzt irgendwie an irgendwie so ein paar Steineschmeißer und ein paar so Doc Martens oder so. Alter, das hat Dennis irgendwann mal in einem Interview erzählt, und dann saß ich so da und hab mich so daran erinnert, meinte so, ey, ich bin da reingekommen, da waren Basswände aufgebaut, das ist angegangen und ich habe wirklich, mir ist schlecht geworden. Also es ist kein Witz, das war wirklich so. Man ist das erste Mal in seinem Leben einfach von so einer Wand erschlagen worden. Natürlich, wenn wir die jetzt heute vor dieser Wand stehen würden, dann wäre das wahrscheinlich nicht so, weil man ganz andere Hörgewohnheiten und Erlebnisse hat. Aber man muss sich vorstellen, das ist wirklich 25 Jahre her, fast 30 Jahre. Ja. Und da hatte man sowas noch nie gehört. Das hat einen so weggeblasen. Und das hat einen so elektrisiert fürs ganze Leben. Und das ist in der Roten Flora passiert. So, irgendwie, das hätte man so einem Laden von außen stehend nie zugetraut. Man hätte gedacht, das bricht da zusammen. Naja. Das Gemäuer. Und auch die ersten richtig krassen Drum-and-Bass-Partys in Hamburg, auch dann Mitte der 90er Jahre, das hat alles in der Flora stattgefunden, weil die konnten halt machen, was sie wollen. Ja. Da gab es gar keine Regulation, irgendwas, Regulierung. Da konnten ja auch keine Bullen reinkommen. Und da konntest du machen, was du willst. Da konntest du alles reinstellen und aufdrehen. Da konnten auch keine Nachbarn sich beschweren und irgendwelche Polizisten hinkommen und sagen, könnten Sie mal leise machen, sonst verbieten wir Ihre Veranstaltung. Das ist doch halt so schön. Und deshalb ist das da richtig, richtig abgegangen und war sozusagen durch einmal dadurch, aber auch durch dieses Politische dann komplett verbunden und in dieser ganzen Hamburger Musikblase drin.
Ja. Aber das ist ja da kann man ja einen guten Bogen schlagen, praktischerweise, weil ja dein neues Soloalbum, Earth, Wind & Fire, auch so wieder mehr Reggae und Raga und Ska und Dancehall-Vibes kickt als die Funk-Platten davor zum Beispiel oder die Rock-Platten. Und ich so das Gefühl habe, dass hier jetzt ein Zirkelschluss stattfindet von Searching for the Unsoul Rebels zu Earth, Wind & Fire, weil du quasi so einen Reggae-Rahmen um diese Soloplatten bildest.
Ja, ich würde es jetzt nicht Reggae-Rahmen nehmen, aber
naja, aber es ist jetzt auch wirklich ein sehr naiv bezeichnet, aber
aber es ist schon was, also ich weiß, was du meinst, und da ist auch auf jeden Fall was dran, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir das so vorgenommen habe. Es war einfach so, dass wir gesagt, also Kaspar Tropf, das ist der, mit dem ich quasi, wir kennen uns auch seit wir 11 oder 12 sind und schon immer zusammen Musik mache und Studio habe, und er mischt das auch, wir produzieren das alles zusammen, und wir hatten auch mal früher eine Band, La Boom, da haben wir Instrumentalmusik gemacht, also ja. So.
Seit ewig. Da habt ihr auch immer so Rollstuhl-Diskos gemacht, ne?
Nee, das habe ich mit Mixwell gemacht.
Ah ja.
Im Mojo Club. Das macht DJ Matt jetzt. Der hat sich jetzt so ein UPS, so ein altes, so einen richtigen Transporter gekauft, hat den geil umlackiert mit so einem geilen Rollerskate-Logo und hat sich überall in Deutschland alte Rollschuhe aufgekauft und macht jetzt Rollschuhverleih, steht Planten und Blumen, legt da richtig geile Rollerskate-Mucke auf, und dann kannst du dir Rollschuhe leihen und da rumfahren. Das ist der Hammer. Aber ich weiß, was du meinst. Es war nur so, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Platte machen, meinte Kasper so, ey, komm, dann lass uns bitte keine Regeln und wir machen das und nur das, sondern nur, worauf wir Bock haben. Und wir hatten voll Bock, das hatten wir immer gemerkt, mal wieder auf irgendwie so Reggae oder all das, was in dem, auch in diesen ganzen Hybriden in der Clubkultur daraus erwachsen ist. Und das darauf hatten wir einfach Bock. Und Chris, also Fidschi Chris auch, und wir hatten jetzt gerade zusammen die Beginnerplatte gemacht, und da haben wir oft darüber geredet. Fidschi Chris kommt letztendlich ja auch aus genau der Ecke, aus der Ecke mit der Roten Flora und den riesigen Basswänden und Reggae und Drum and Bass. Ja. Und aber auch Deutsch Hip-Hop. Und dann haben wir einfach aus Bock mal angefangen und genau das gemacht, worauf wir so Bock hatten. Und so ging das dann, und dann, klar, dann fängt man an, so irgendwelche Dancehall- oder Roots-Reggae-Dinger zu programmieren und die Band auch spielen zu lassen, und dann merkt man aber auch so, ja, das reicht jetzt auch. Und dann macht man aber auch noch das und noch das und noch das. Und irgendwann kommt dann so, kristallisiert sich so ein Vibe raus, auch wenn man alles erlaubt hat am Anfang und gesagt hat, wir machen nur das, worauf wir Bock haben, macht man dann, schmeißt man dann, also habe ich dann immer die Drums überall rausgeschmissen und dann haben wir die neu programmiert, so dass das einen fetten Club-Sound hat und dann ist man einfach in so einem bestimmten Vibe und dann kommt dieses Reggae-Feeling, wie ich es mal nenne, auch in Songs dann mal auf, weil es einfach aufkommt und schon hat die Platte irgendwie einen Reggae-Vibe und dann noch das Artwork und dann, aber ich finde es völlig cool und letztendlich auch schön, weil es ist dann im Endeffekt, das geht jetzt nicht für alle Lieder, aber so ein bisschen so die neue Version von der alten Platte. Also so das, was ich da gemacht habe 2001 in heute.
Ja.
Vielleicht. Also, ja. Keine Ahnung. Aber ich finde es auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das geplant war und dass jetzt irgendwie eine Reise zu Ende ist oder irgendwas, sondern das war einfach der Bock und das Verlangen danach. Es war mir noch viel wichtiger, dass es alles einmal fett klingt, dass es alles im Club laufen kann und dass es alles positiv ist und gute Laune macht und gute Stimmung und positive Energie hat. Ja. Also das war mir einfach nur wichtig.
Glaubst du, im Grunde genommen ist es ja, oder man könnte, ja, weiß ich nicht, ob es so klar ist, aber es ist ja schon eigentlich so ein bisschen so eine Corona-Platte. Ist ja eigentlich schon deine Corona-Platte. Also man merkt, das Corona-Thema steckt da ja mit drin. Also
das ist lustig, dass du das sagst, aber alles bis auf einen Song, und der hat gar nichts mit Corona zu tun, ist vor Corona
wirklich
gemacht, ja.
Ich habe so das Gefühl, das ist so eine Mutmachplatte, kommen wir, also so, genau. Dieses so, wir,
es ist auch genau so gemeint.
Wir haben es bald hinter uns und so.
Ja, genau, das ist auch so gemeint gewesen. Das Lustige ist halt, oder haha, lustig, nicht. Das Traurige ist halt, dass es auf die Situation angewandt dann genauso passt. Also die Intention war quasi, ich will eine positive Platte machen, weil da sind zwei Angstsäulen, die ich habe. Das eine ist dieser Rechtsruck, ich sage mal Rechtsrock, weltweit und vor allem in Deutschland.
Ja.
Und die andere Säule ist diese drohenden Klimakatastrophen und das Nichts dagegen tun.
Ja.
Und man merkt irgendwie, wie es alles immer schlimmer wird und denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann aber dem, was kann ich denn machen? Was ist denn, was kann ich denn? Was mache ich denn? Ja, okay, ich bin Mucker und ich so. Gut, dann will ich jetzt eine Platte machen, nicht, wo ich die ganze Zeit sage, so ist das, läuft falsch und dies und das, sondern wo das nicht ausgeklammert wird. Wenn es erwähnt wird, dann immer so, dass man trotzdem dazu tanzen kann und dass man eine positive Sache schafft, aus der, weil tanzen und feiern und lustig sein ist so wichtig für die Seele, aus der man Kraft ziehen kann, um gegen diese Scheiße anzugehen.
Ja.
Und das war so meine Intention. Und deshalb habe ich gesagt, es sind finstere Zeiten. Aber es muss gar nicht sein, dass die Wolken vertreiben. Ich habe Sonne dabei. Und dann war das Letzte, was ich dachte, was jetzt noch groß gemacht wird, war Martens Strophe. Die hat er eingerappt und dann ist ein Flieger gestiegen nach was weiß ich, Venezuela.
Ja.
Und dann, das war die Strophe für Eule. Und dann drei Tage später bin ich nach Berlin gefahren, um irgendwie mich mit der Plattenfirma zu treffen. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt noch 2 Monate mixen und dann geht's los.
Ja.
Und dann wurde das Treffen abgesagt, weil dann ging der Lockdown los und dann war auf einmal, ach so. Und das war so der State of Mind in dem Moment. Und dann erstmal so klarkommen und erstmal einen Monat gar nichts, ne, weil die ganze Welt erstmal klarkommen muss und dann so, okay, was machen wir jetzt? Und dann habe ich das so ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie, es hat sich nicht gut angefühlt, aber was krass war halt dann diese Zeile zu hören, also es war ja klar, dass irgendwie die Plattenfirma hatte gesagt, sie wollte Intro als ersten Song machen. Und das fand ich voll geil, wäre ich nie drauf gekommen. Und dann, das hatten die vorher gesagt, vor Corona. Und dann habe ich dann einen Monat nichts gemacht. Und dann haben wir diesen Song gehört. Und dann, weil es ja trotzdem immer noch die erste Single gewesen. Mhm. Und dann ist da diese Zeile drin. Und das ist echt so, in dem Moment denkst du so, okay, krass. Das passt ja jetzt fast noch besser als vorher so.
Ja.
Und dann ist es quasi der erste Song geblieben. Ja. Aber ich habe dann versucht, das mit ein bisschen Verspätung rauszubringen und habe dann aber gemerkt, nee, das ist alles scheiße im Moment. Du kannst gar nichts machen, das geht nicht. Ich habe auch ein Video gedreht, das ist nicht geil geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Und dann meinte Kaspar, ey, hast du mal darüber nachgedacht, das ins nächste Jahr zu legen? Und ich so, oh ja, geil. Das und dann haben wir einfach tierisch lange Zeit gehabt, um wirklich so noch so rumzufrieseln und so zu machen. Und Kaspar konnte so schön in Ruhe mixen und sich in Ruhe ein Video drehen und so. Und das ist dann quasi, also die ganze Corona, die Corona-Platte da dran, ist das Friemeln und Frickeln, wo man sonst nie so viel Zeit für hat.
Das ist tatsächlich sehr weird, weil man echt das Gefühl hat, dass das auch immer so mit State of Mind war.
Ja, das ist ja schön, dass du das sagst, weil genau, letztendlich war das ja auch der State of Mind, genau dieses Ding, ey komm, es ist scheiße, aber wir kriegen das schon hin und es wird jetzt und lass mal und so. Passt da eben auf beides.
Naja, ja, auch so bei Eule zum Beispiel, weil das ja, einerseits kann man das ja durchaus als so ein Track empfinden für das Feiern in der Nacht und so weiter und fort, aber es hat halt zu Corona auch so gut gepasst, wo plötzlich die Straßen nachts menschenleer waren, weil es auch so Ausgangssperre gab und so.
Ja,
und da hat das trotzdem auch voll geil drauf gepasst, so, dass alles so lonesome ist und so.
Ja, stimmt.
Das fand ich irgendwie. Das fand ich irgendwie
bei dem Song habe ich es echt noch nicht gesehen, aber ist auch was Wahres dran. Ja.
Willst du für immer in Deutschland bleiben?
Ja, also keine Ahnung. Also wenn das jetzt wirklich wenn dieser krasse Anstieg von AfD-Wahlergebnissen, ne, wenn das weiter so exponentiell gegangen wäre, dann wäre irgendwann der Moment, wo ich sagen würde, also weißt du, wenn die jetzt da stehen würden, wo die Grünen auf einmal stehen, dann das ist ein Moment, wo ich dann denken würde, wow, was geht hier ab?
Ja.
Obwohl man natürlich in so einem Moment auch nicht das Handtuch schmeißen darf. Aber eigentlich nein. Also eigentlich will ich hier sein. Also, allein schon für meine Tochter. Aber auch, Ich zum Beispiel Ibiza. Ich liebe Ibiza und ich habe da auch eine kleine Butze. Und dadurch weiß ich, weil ich mich ja auch da dann quasi, wenn du da was hast, also es ist wirklich nur ein kleines Apartment, aber dann musst du halt eine NI-Nummer und dann bist du so ein bisschen integriert in die Abläufe da, wie das da so ist alles. Und da habe ich dann gemerkt, nicht so von wegen, oh, bei uns ist ja alles besser, das überhaupt nicht, da ist vieles ist da besser, aber dass das nichts für mich ist. Nicht, weil da irgendwas schlechter ist, sondern weil ich mich einfach hier heimlicher fühle. Weißt du, was ist selbstverständlicher? Ich bin nicht der Typ, der so Bock hat auf neue, alles, weißt du, alles neu und ich habe ein neues Abenteuer jetzt. Ich finde Abenteuer cool, aber es muss nicht alles sein. So.
Ja, verstehe.
Das ist mir.
Das lebst du dann quasi in der Musik aus.
Ja, oder auch so, natürlich habe ich die Sehnsucht mal, einen ganzen Winter nicht hier zu sein. Die hatte ich schon immer so. Und so auf so würde ich es dann ausleben. Aber ein Winter reicht. Oder immer im Winter oder sowas, keine Ahnung. Aber nee.
Also, ich habe noch eine wahnsinnig wichtige Frage. Denn du hast jetzt vor kurzem deinen Führerschein gemacht. Ich habe ihn auch noch nicht gemacht, habe das jetzt aber vor irgendwie. Und wie gesagt, wir sind ja gleicher Jahrgang. Wie ist das mit Mitte 40, den Führerschein zu machen? Auf was muss ich mich vorbereiten? Was wird mir besonders schwer fallen? Und was ist das Schöne daran?
Okay, also das Schöne,
ein paar Tipps. Also,
ja, okay, das Schöne daran ist, wenn du ihn dann hast,
das
ist echt geil.
Du bist einmal durchgefallen, ne?
Genau.
Ja.
Ich war unfassbar aufgeregt. Ich dachte dann, als ich das zweite Mal Prüfung hatte, also als ich dann durchgefallen bin, ist so derbe was von mir abgefallen. In dem Moment schon, das war voll geil. Ich bin es tut uns leid. Und ich so, ja, alles cool, ich hab's selber verzockt, alles gut. Und dachte, ich wäre geheilt und nächstes Mal, weil ich bin mit so einem ganz beschissenen Fehler durchgefallen. Und dachte, ja, das passiert mir nicht normal.
Rote Ampel.
Nee, so, egal, das führt zu weit. Und dachte, ich hätte es jetzt für alles cool. Und dann stand der nächste Termin an, zwei Wochen später. Und ab so 8, 9 Tage vorher ging das so langsam los.
Ja.
So wie früher bei einer Mathearbeit, wo man weiß, die kommt bald und es ist alles schlimm. Aber es wurde immer schlimmer. Ey, und ich sagte ja, weil ich morgens aufgestanden bin bei dem Tag, wo die zweite Prüfung war. Ich habe, mir ging das noch nie so schlecht. Ich war noch nie so aufgeregt. Ich habe all diese Klassiker-Klischees. Ich habe Schweißhände gehabt, ich habe einen Schweißrücken gehabt, mir ist übel gewesen und ich habe Bauchschmerzen gleichzeitig gehabt. Alles, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf das Fahrrad gestiegen bin und dahin. Das muss alles total im Tunnel gewesen sein. Und aber ich habe es geschafft und es war super geil. Aber dieser, was wirklich nicht geil ist, ist, wenn du, das ist für dich aber nicht schlimm, weil was scheiße ist, da sind nur 17-Jährige und man steppt da halt rein als 45-Jähriger oder 43-Jähriger, aber man ist dann auch noch Jan Delay. Oder zumindest so, jeder guckt so dreimal so dahin und immer wieder und so, und weil das ist ja auch so, dass es ist nicht so, dass du einmal, ja, okay, ich bin's und so, und dann sieht man sich immer wieder, sondern du hast eine Fluktuation, weil das ist ja die Theorie,
so
Stunden sind laufend, das sind immer die Kapitel, die du können musst, und wenn du dann irgendwie, du musst alle Kapitel einmal gehabt haben und dann kann man halt da mal nicht und dann muss man so lange warten, bis man, und deshalb sind es immer andere Leute. Ja. Und das ist dann jedes Mal wieder dieser Moment, weißt du? Ja, ich bin 43, ja, ich bin Jan Delay. Okay, können wir uns jetzt mal bitte auf die Vorfahrt konzentrieren?
Rechts vor links ahnmal.
Ja, genau. Aber ey, alles cool. Also ich glaube,
also du hast es aber wirklich in so einer normalen Zeitspanne dann da. Also
ja, ich habe
so zuerst Jahr oder so.
Theorie gemacht. Das hat lange gedauert alles. Vor allem dann die Praxisstunden, weil ich lange gebraucht habe. Ja. Und weil wegen dem Pendeln bei mir immer mit Hamburg und Berlin. Und die Fahrstunden sind immer sofort vergeben. Du musst dich da rechtzeitig eintragen. Und ich weiß nicht, wo ich in 3 Wochen bin und so. Ja. Und dadurch hat das, war ich ganz knapp auch, also vor dieser, Ich hätte nur noch einmal, wenn ich noch einmal durchgefallen wäre, dann wäre es vorbei gewesen, weil dann wäre diese ein Jahr Frist aufgebraucht gewesen, die man nach der Theorieprüfung hat bis zur Praxis.
Ja.
Und dann hätte ich alles nochmal machen müssen. Und das hätte ich nicht gemacht. Ja. Dann hätte ich gesagt, sorry. Deshalb. Und außerdem kam Corona auch noch 7 Tage später. Und dann hätte ich eh keine nächste Prüfung gehabt. Und dann wäre es eh, also insofern. Ist alles gut gegangen und ich kann es dir nur empfehlen und mach das auf jeden Fall. Zieh das durch, das ist voll, voll geil, das zu haben. Also hol dir auf keinen Fall ein Auto, habe ich auch nicht gemacht.
Ja.
Braucht man auch nicht. Das ist so geil mit diesen ganzen Sharing-Sachen und was es da alles gibt.
Ja.
Ist der Hammer. Also mach das.
Aber du hast dann auch in einem Interview, als du den Führerschein relativ frisch hattest, gesagt, ja, du überlegst jetzt irgendwie mal mit dem Wohnmobil in Urlaub zu fahren und so. Und das ist ja eigentlich. Ich habe immer so die Vorstellung, dass ich so ein extrem defensiver Fahrer werde, wenn ich jetzt irgendwie
bin
Mitte
auch.
40 Führerschein
mache,
weil ich Schiss habe und denke, okay, Leute, macht ihr alle so, ich mache in Ruhe und so. Und aber dann ist doch Wohnmobil so ein Riesending.
Nein, niemals. Da würde ich mir nie zutrauen. Also erstens mal nur Automatik. Ich bin seit der Prüfung nur Automatik gefahren. Und auch niemals so ein Riesending, so wie bei Meet the Fockers oder so, wo Robert De Niro mit diesem krassen Panzer ankommt. Niemals. Sondern eher sowas so, ich würde mir das auch nie kaufen. Ne? Es geht darum, dass man das irgendwie sich leiht. Und dann, ich finde den klassischen VW-Bus ein Ticken zu klein. Es gibt so eine kompakten,
diese California,
so wie so
heißen.
Sprinter, weißt du? Na, und die so, also, und da ist alles drinne. Und das finde ich voll
die
geil.
Die auch so ein Vordach haben und so.
Wo du dann oben auch noch aufklappen kannst.
Stimmt,
und dann so. Und wenn Steam in Automatik, das würde ich mir zutrauen.
Ja. Das ist gut. Das kann ich verstehen. Da hat man irgendwie ein bisschen mehr Überblick. Es hat wahnsinnig Bock gemacht. Ich hoffe, dass wir das ganz bald fortführen und weiter eintauchen. Vielleicht, wenn du dann dein Britcore-Album rausbringst.
Ja. Und ich dir die Zappa-Playlist.
Ja, genau, die Zappa-Playlist. Ich will sowieso, wenn ich einen Führerschein habe, mein großer Plan ist ja, ich will, einer meiner großen Lebensträume ist, eine Ape zu haben. Ich will unbedingt eine Ape haben. Diese italienischen Dreiräder, weißt du?
Wo auch manchmal noch eine Pritsche drauf ist. Ja,
genau.
Ja, ja.
Und ich habe mal so geguckt im Internet und es gibt so ganz viele Apes mit Campingaufbau, die hinten so eine Art Mini-Wohnwagen für einen haben.
Aber da kannst du ja nur stehen.
Ja.
Da kannst du ja nicht liegen.
Die kann man dann so ausklappen, so ein bisschen, dass du da auch drin liegen kannst.
Ach,
die gehen dann auch so übers Fahrerhäuschen drüber sozusagen.
Ach, geil.
Und sowas will ich irgendwann mal haben und damit so durchs Land fahren. Die fahren ja höchstens 50 oder so.
Die gibt es ja bestimmt schon als E. oder?
Ja, glaub schon. Ja, glaub schon. Und damit so durchs Land fahren und da so ein mobiles Studio haben und alle irgendwie nochmal interviewen. Dann komme ich in Hamburg vorbei.
Gerne.
Und dann vertiefen wir nochmal
das. Das ist auch eine Sache, die wirklich, das ist eigentlich das Geilste daran, wenn du Führerschein hast. Das erste, also Musik hören im Auto,
ja,
beim Fahren.
Ja, dafür mache ich es eigentlich auch.
Das ist so geil. Das habe ich auch irgendwie einen Monat später gepostet und meine so, ey, wenn mir das jemand gesagt hätte, wie geil das ist, dann hätte ich den mit 3 schon gemacht, den Führerschein. Aber das lässt auch nach. Also es ist dann am Anfang, denkst du, wow, das ist das Derbste und hörst ja alle deine Lieblingssongs und Platten. Und wenn du das dann gemacht hast, dann läuft doch wieder nur Radio 80s, 80s.
Ja, aber für den Moment hat sich dann schon gelohnt, den Lappen zu machen. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Gerne.
Lieber Jan. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Und lieber Wenzel, der hat heute produziert, vielen Dank dafür. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokeberg Erfahrung. Und bis dahin, mach's gut. Tschüss.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg Erfahrung.